Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Katerfrühstück, dem Podcast für wilde Freigeister. Heute liegt ganz viel Herz, Soul, Verruchtheit, Sehnsucht, Angst und nicht zuletzt Lust in der Luft. Denn wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, wie mit meiner heutigen Gästin, ist es mehr als okay, nach eigenem Duktus das Leben zu feiern, seine Dämonen herauszufordern, sexuell befreit und lustbetont zu leben. Sie setzt sich in Social Media sehr für ihre LGBTQ-Community ein, ist bekennende Hedonistin und ist eine Grandessa Berliner Playgrounds und Kinky Partys. Meine heutige Gästin ist Medusa Stoner. Unser Miteinander entwickelte sich sehr rasant zu einem intimen Talk über Ängste, Stärken, Verletztheiten und autonomes Leben. Das, was einen Menschen umtreibt, dem die Vergangenheit so vehement in die Karten spielte, dass es nur mit unfassbar viel Selbstliebe, empathischen FreundInnen und gereifter Selbstbestimmung gegeben ist, weiterzumachen. Für viele in der Community wirkt sie beinahe ikonisch, tough und positiv kriegerisch, selbstbestimmt. Medusa möchte heute eine andere Seite von sich zeigen. Sie möchte über autonomes Leben sprechen, über Verletztheiten, Chancen und ihre Träume. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Also viel Spaß, gönnt euch die Auszeit. Herzlich willkommen, Grandessa d'Amor, Medusa Stoner.
Fickt euch alle ins Knie, ich bin auf der London Fashion Week Seite. Eine Sache, was ich echt gelernt habe im Leben, ne? Die beste Rache ist wirklich Erfolg.
Ich denke, an einem Punkt zu sein, wo wir sind mit unserer Attitüde und unserer Einstellung gegenüber, was andere Menschen von uns denken etc., kommt man nur hin, wenn man davor ein People-Pleaser war und wirklich den Boden geküsst hat. Wenn wir wirklich achtsam sind, dann sehen wir, dass wir unglaublich viele Chancen und Tipps bekommen auf dem Weg. Und entweder, so wie wir es gemacht haben, wir sagen irgendwann bewusst und wollen es wirklich aufrichtig, es zu ändern und nehmen es an oder nicht. Jetzt ist es Zeit zu ernten, was du gesät hast, ne? Und die ganze Arbeit. Und
es bleibt auch genauso ein Prozess festzustellen, okay, ich bin gut im Jetzt und es kommt gerade unglaublich viel zu mir. Ich dachte, irgendwann kommt man an, obwohl ich gar nicht ankommen will, so im Sinne von, ich bin im Hier und Jetzt und bin happy und für mich ist das Leben nach wie vor ein Weg.
Wie traurig wäre das, wenn du schon ankommen würdest. Mhm. Jetzt setzen wir auch noch meine Telefonstimme auf.
Darauf warten noch alle.
Ich glaube auch. Ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, so, oh, ich könnte stundenlang zuhören. Ich habe das echt mal gemacht, ne, weil mich so viele gefragt hatten, dass ich dann irgendwann mal so ein IGTV auf Instagram gepostet habe, wo ich den kleinen Prinz vorgelesen habe. Ja. Weil die sich das alle so gewünscht haben und ich fand das irgendwie so goldig. Ich so, ja, okay. Warum nicht?
Ja, aber das, was einem nicht dabei klar war, ich habe es auch gesehen, dass du ja nochmal eine subtile Message mitgegeben hast. Das war der kleine Prinz.
Kann mit so Geschichten oder so Fiktion, Roman oder irgendwas so eher oberflächlicheres, kann ich nichts anfangen. Ich schwimme gerne in den Tiefen der Köpfen der Menschen, in den tiefen Ozean, weil ich sehe da diesen Lampenfisch und ich finde ihn so spannend, weil der so individuell und selten ist. Manchmal verbrenne ich mir die Finger an der Lampe, aber ich
weiß
nicht.
Was ist mit deinen eigenen Tiefen? Deinem eigenen Kopf?
Mit mir selbst ist es so ein bisschen, ich glaube, ich habe nicht Fluch, aber ich finde kein besseres Wort, um es gerade zu betiteln oder es greifbar zu machen. Es ist so, als würde ich unendlich immer und immer wieder ertrinken in meinen Tiefen. Aber es gibt Phasen, wo es so einen Cut in diesem Loop gibt, wo ich immer mal wieder hoch kann zum Luftschnappen. Ja, es war schon immer ein Teil von mir.
Ja.
Also es ist sehr interessant. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keinerlei psychologische Erfahrung. Mhm. Das erste Mal in der Psychiatrie war ich mit 14. Geschlossene Klinik, weil ich aus einem extrem konservativen, muslimischen, archaischen Haushalt komme, der auch sehr patriarchal. Und wenn man mich jetzt kennenlernen würde, das kann man sich gar nicht vorstellen teilweise. Mhm. Ne? Ja, man hat immer gedacht, was falsch mit mir ist und alles. Und ich habe auch meine Diagnosen alle bekommen. So.
Danke dafür, ne?
Wofür?
Dass man die Diagnosen jetzt mit sich rumschleppt.
Ja, naja, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich finde das total schön. Es geht nicht darum, dass ich mich mit einer Diagnose identifiziere, aber es geht darum, das Kind bei Namen zu benennen, weil es dem einfach die Macht wegnimmt. Ich meine, wenn ich ein kleines Kind habe und es hat nachts Angst und schreit nach mir, weil der Schatten aussieht wie ein Monster, kann ich das Kind an ein Fenster stellen und sagen, guck mal, das ist nur der Ast. Mhm. Dann habe ich das Kind auch bei Namen benannt. Mhm. Und das Kind kann mit mehr Ruhe
Und in meinem Fall sind halt meine Diagnosen meine Monster.
Ja, das gibt natürlich Gehhilfen mehr als das und es gibt Ruhe, innere Ruhe, dass man weiß,
du kannst dich austauschen. Mhm. Das gibt sehr viel Skills. Ja. Herausfinden, was kann mir helfen. Ja. Und jetzt ist da auch irgendwie alles wieder komplett durcheinander, weil bei mir jetzt der Verdacht besteht, weil ich ADHS habe, also ADS, also eine Mischung aus beiden. Man macht eigentlich nicht mehr so Unterschied. Es gibt halt den Hyperaktiven und den Verträumten. Und ich habe da auch mit meiner Mutter drüber geredet, weil an der Beziehung zu ihr habe ich jetzt ja mittlerweile auch Gott sei Dank gearbeitet, was auch nicht immer einfach war, weil die natürlich nicht akzeptieren konnten, dass ich so bin, wie ich bin. Und da habe ich sie auch gefragt, sag mal, war da nicht irgendwann mal was auffällig an mir oder so? Und meinte sie, ja, jetzt, wo so nach ein paar Jahren, könnte schon passen. Ne?
In welchem Alter bist du auf sie zugegangen?
Das habe ich tatsächlich erst diese Woche gemacht, zum Thema ADHS halt. Okay. Ich gesagt habe, Mama, so ein Thema, weil früher wurde gesagt, ADHS verwächst sich. Nie wird schlimmer. Und dann ist natürlich dieses ganze Diagnoseding wieder heteronormativ und nach einem Mann gerichtet und eine Frau hat andere Symptomatiken als ein Mann. Ja. Und dadurch werden so die Statistik in Amerika zumindest, habe ich irgendwie gelesen, ich nehme keine Gewähr für die Angaben, aber so zwischen 30 und 40 erst mit ADS halt diagnostiziert, ne? Wird oft so verwechselt mit Depressionen und so ganz andere Sachen.
Ich hatte so den Eindruck, bei dieser Art von Syndrom, wenn es ein Syndrom ist, ist es mehr ein gesellschaftliches Thema. Also es ist gar nicht wirklich ein Syndrom ist, sondern einfach nur ein Kind in dieser Gesellschaft mit diesen vielen Eindrücken. Und vor allem ist es halt nicht so wie bei uns damals, und da hole ich jetzt weit aus und es ist wirklich schon fast plakativ, ey, wir waren nur draußen, wir haben uns nur bewegt, wir konnten einfach tun und lassen, was wir wollten. Heute sind Kinder einfach so platziert. Das ist ja auch ein Punkt.
Also, das kenne ich nicht. Ja. Also, ich war halt immer zu Hause, habe mich um meine Geschwister gekümmert, geputzt und darauf geachtet, dass Mama nicht sauer wird.
Du bist das älteste Geschwister?
Genau, ich habe 3 jüngere Geschwister.
Wie safe seid ihr? Habt ihr noch Kontakt?
Ich habe es wieder aufgebaut. Also
von dir aus halt, ne?
So. Ja, genau. Also, meine Mutter hat mich ja wirklich sehr schlimm misshandelt als Kind, also ganz, ganz viel Gewalt. Aber umso älter ich wurde und umso weiser ich wurde, umso mehr Schmerz, den ich gespürt habe, dem ich Raum gegeben habe, umso mehr sich mein inneres Kind gesehen fühlen hat und ich auch endlich meine Rolle als alleinerziehende Mutter meines inneren Kindes angenommen habe.
Das klingt gut.
Hab ich verstanden. Und ich habe verstanden, dass sie nicht so stark ist wie ich zu heilen, dass sie nicht dieselben Chancen hatte wie ich, weil ich bin die 2. Generation von Migranten.
Ja. Du hast sie praktisch verziehen im weitesten Sinne. Also, dass du
nicht. Ich nehme es ihr übel, was sie mir angetan hat, sehr. Aber ich habe ihr verziehen, weil was sie mir angetan hat, das tut man niemanden an. Und auch meinen Geschwistern. Und das war
Medusa, wir kommen langsam in den Step, dass wir so eine Art Intro haben, dass wir einfach sagen, okay, wir fangen einfach an.
Ach,
wir sind ja schon voll im Thema.
Ja, voll.
Aber vielleicht gibt's ja doch den einen oder anderen, der noch Interesse daran hat, dich etwas näher, bevor wir in die Themen reingehen, kennenzulernen. Mhm. Und vielleicht sprechen wir zunächst erstmal über unser Thema. Wir hatten uns so vielleicht nicht dringend an Haaren herbeigezogen, aber irgendwie, was uns beide ja auch betrifft und wo wir gesagt haben, so, okay, da haben wir irgendwie so einen
So einen Schnittpunkt, so ein bisschen. Ja, 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 ja.
Groove wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist
aber Groove ist auch nice. Das ist Jammiges.
Ja. Und wir sprechen heute über das selbstbestimmte Leben. Das selbstbestimmte Leben in deinen Augen. Wie du es lebst, wie du es angehst. Vorher würde ich aber vielleicht klären, weil als ich dich kennengelernt habe, ich hatte dich immer angeschrieben, ob wir eine Session zusammen machen, fotografisch. Dazu kam es bis heute nicht. aber zu Recht. Manchmal sind es einfach Energien, die sich dann verschieben oder auch einfach Management, Zeitmanagement, was auch immer.
So lange wir zusammenkommen, ist doch alles schön.
Ja.
Ne?
Ja. Jetzt sind wir da. Denke ich, bin ich der Einzige, der sich die Frage stellt, Medusa Stoner. Okay, den zweiten Namen, den kann ich mir noch zusammenzuppeln. So, da komme ich noch gut drauf. Mittlerweile kenne ich dich ja auch und ich muss es für mich nicht mehr fragen.
Ja.
Aber sag mir doch mal was zu deinem erstgewählten Namen.
Der Tag, an dem ich mich endgültig emanzipiert habe, die Phase nicht lange danach, erst zwei, drei Monate, habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn wir jetzt schon so weit sind, möchte ich komplett abschließen. Und da habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, welchen Namen finde ich schön, dies, das und jenes. Und dann irgendwann war ich am Kochen und hast du nicht gesehen, das war vor 3 Jahren. Keine Ahnung, ich bin mir gerade unsicher. Und dann kam mir der Name Medusa im Kopf. So aus dem Nichts. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich auch noch nie mit der beschäftigt. Dann habe ich es aber mal. Der Name hat mich gefunden, sehr viele Parallelen gefunden und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sie spüren konnte.
Irgendwie. Wow, also war der Name vor der Geschichte da.
Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Und deswegen hatte ich auch dieses Selbstbewusstsein, diesen eher exotischen Namen zu wählen. Und ich, das ist ganz, ganz komisch. Ich habe meinem Bruder halt Nachhilfe wiedergegeben und er hat mich mit meinem bürgerlichen Namen angesprochen und ich habe gar nicht reagiert.
Das ist doch gut.
Ja, ja, total. So. Also bei denen ist das okay, wenn die mich so nennen, weil das kriege ich aus denen nicht raus. Oh Gott, ich will niemals komplett erwachsen werden. Also das wäre für mich wirklich einer der größten Verluste, ne? So mein inneres Kind.
Nicht erwachsen werden würde...
Nicht so komplett.
Ja.
Also dieses innere Kind in mir, das ist mir so wichtig. Ich bin so die Troller, die mit ihrem Sommerkleidchen und ihren High Heels durch die Straßen läuft bei hitzigen Temperaturen und dann kommt der Sommerregen und mich juckt es nicht und ich ziehe die Schuhe aus und hüpf extra nochmal 3 Blöcke rumherum, weil ich es einfach genieße. Und es ist dieses... In Kleinigkeiten die Schönheit finden, ne?
Ja. Das und vor allem die Neugierde behalten, die Neugierde fürs Leben, für die kleinen Dinge.
Es ist essentiell für mich. Also für mich ist es wirklich essentiell. Für mich macht das Leben sonst auch gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Vielleicht macht das Leben auch gar keinen Sinn, aber ich gebe meinem halt Sinn. Was die anderen machen, ist nicht mein Bier. Weil am Ende trage ich ja eine Verantwortung für mich, oder? Auch das ist mir manchmal zu viel, aber ist okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns langsam unserem Thema der Selbstbestimmung, dem selbstbestimmten Leben annähern. Wir sind ja im Grunde schon mittendrin, aber ich würde es vielleicht noch mal ein bisschen aufbröseln für unsere HörerInnen. Ich würde kurz einen Prolog führen zum Verständnis. Wenn nicht, schneide ich es auch wieder raus, wenn es völlig kacke ist. So.
Und, aber wenn du es drin lässt, dann lässt du diese Vorworte gerade drin. Okay, genau. Nein, das ist mein Ernst.
Also ich steige da mal ein. Es ist doch wirklich erstaunlich. Wir leben in einem freien Land, so vielleicht auch in einer freien Welt, kann man sogar sagen, in einem Land der Möglichkeiten, der fast unendlichen Möglichkeiten. Wir sollten eigentlich auch alle selbstbestimmt leben können. Und warum zum Teufel ist dann Fremdbestimmung überhaupt ein Thema? Also wenn wir über die Selbstbestimmung sprechen, müssten wir das auch nochmal irgendwie so ein bisschen ankratzen.
Klar.
Warum leben wir das Leben von anderen und warum werden wir gelebt, anstatt selbst zu gestalten? Um es vielleicht ein bisschen allgemein zu halten, also jetzt nicht unbedingt Fokus direkt auf dich. Also wäre die Frage, was ein selbstbestimmtes Leben in deinen Augen ist?
Stressig. Es kommt für mich, also ich bin der festen Überzeugung erstmal auch darauf, aus welcher Perspektive. Das ist ein ganz, ganz wichtige Information in unserer Gesellschaft heutzutage, von der wir das ausmachen können. Bin ich eine Frau? Bin ich ein Mann? Bin ich generell queer? Habe ich eine Behinderung? Habe ich einen Migrationshintergrund? Weil wir können alle so sehr preachen und ist im Marketing so kaputt labern, dass wir es selber nicht mal mehr hören können und damit es immer mehr in Vergessenheit gerät. Aber wir grenzen aus. Es geht um Machtausübung irgendwo. Aber was für mich, um zurück zum Punkt zu kommen, was selbstbestimmtes Leben ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Vielleicht kann man es in Bildern besprechen. Man muss ja nicht einen Hauptsatz finden. Oder
aber das muss ich auch gerade mal für mich so kurz sickern lassen, ne? Weil das auch eine sehr, sehr schöne Frage ist. Was ist ein selbstbestimmtes Leben? Vielleicht. Ich finde, selbstbestimmt ist es für mich, wenn ich meine Grenzen setze. Weil viele Menschen tun so, als wäre es selbstverständlich, können sie aber selber gar nicht setzen. Weil es heutzutage meiner Meinung nach teilweise nur noch eine Floskel ist. So eine kind of Trend, gerade in diesem, oh, wir sind alle so open-minded, communicative, no judging. Aber ich umgebe mich mit Menschen, die wirklich so sind. Und ich bin sehr dankbar dafür. An der Stelle guten Tag, meine Liebsten. oder guten Abend.
Nennen Sie doch gleich mal namentlich.
Ach Gott, Wo fange ich an? Bei den Mädels oder bei den Kerlen oder bei den Queeren?
Bei den Queeren.
Bei den Queeren. An der Stelle erstmal Hi Joe. Nein, alles gut.
Selbstbestimmt leben könnte auch heißen, dass man sein Leben ganz allgemein gesagt erstmal selbst gestaltet. Dass man losgeht und sich sein Leben baut.
Ja.
Und dass man die Kontrolle darüber hat, so wie du sagst, auch Entscheidungen treffen.
Ja, ja. Also grundgenommen ist es das, ja, wenn man die kompletten sozialen Faktoren und so alles rausnimmt.
Gut, da fließt auch Narzissmus ein, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also,
oh, jetzt hast du gerade wirklich so einen Punkt getroffen.
Lass es raus.
Also ich habe meine persönlichen Erfahrungen ja auch schon mit Narzissmus gemacht. Das will ich aber gar nicht besprechen. Und zwar was ganz anderes. Viele wahrscheinlich, die mich kennen, auch gar nicht erwarten würden, was ich jetzt sage. Psychische Gesundheit. Kann ich auch ein Stückchen?
Ja, ja.
Psychische Gesundheit ist ein Trend für TikTok und Instagram geworden. Also es gibt Menschen, die das wirklich ernst machen und wo ich sage, ja, sie machen das verantwortungsvoll, sie machen das authentisch, aber es gibt Menschen, wo ich merke, das geht in eine ganz andere Richtung und es geht in Richtung Narzissmus.
Ja.
Genau. Und sich profilieren auf Kosten anderer.
Mich stört dabei die komplette Industrie, die sich dann auftut in Richtung Mental Health, wo man sagt so, ey, das geht eigentlich jetzt nicht darum, dass es dann plötzlich Mental Coaches gibt und ich zum Training gehe oder, weil es fing halt vor tausenden von Jahren schon an.
Voll.
Aus dem Buddhismus kommend. Aber es hat irgendwie eine Renaissance erlebt, vielleicht auch.
Und du kriegst halt jetzt, denken alle diesen Psychologen durch diesen ganzen Info und alle Menschen, die sich nur eine Woche bei dir nicht gemeldet haben, sind gleich Narzissten. Ist scheiße, die Aktion, sich eine Woche nicht zu melden, aber deswegen bist du nicht gleich ein Narzisst. Man muss differenzieren zwischen gesundem Selbstbewusstsein und Narzissmus. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der teilweise nicht mehr richtig gefiltert wird.
Selbstbestimmtes Leben. Es geht halt auch darum, abzuwägen, Positionen zu beziehen, Wichtigkeiten und Prioritäten zu setzen oder sie herauszufinden vor allem. Und dann eben, wie ich auch vorhin schon sagte, bewusst zu entscheiden. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer, dann in die bewusste Position zu gehen und zu sagen, egal was kommt, also das ist dann, deswegen kam ich vielleicht auf den Narzissmus, also auf das oder Egoistische, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt doch dafür entscheiden, weil es eine Herzensentscheidung ist und sicher werden vielleicht Leute um mich herum umgesiebt oder meine Area wird sich verändern. Also Menschen werden aus meinem Kreis gehen, aber dafür werden auch neue kommen. Aber ich entscheide mich jetzt einfach, den Weg zu gehen oder das zu machen oder auch das zu lassen.
Ich finde, das sind einer der härtesten Schritte. Also ich meine, für mich ist das so, die sehen halt alle Medusa, wie ich mich darstelle. Und ich meine, du hast mich jetzt kennengelernt. Ich finde, ich stelle mich auch sehr authentisch dar. Ich bin nicht viel anders als wie in meinen Stories und auch nicht viel mehr offener oder weniger. Und darauf bin ich auch sehr stolz, dass ich das hinkriege mit dieser Transparenz. Und die sehen alle dieses queere etwas, das da rumhüpft und sich seinem Weg durchbeißt und kompromisslos selbst ist. Aber es ist mit so viel verdammt Unsicherheiten tagtäglich verbunden. Und ich krieg Nachrichten, du siehst großartig aus in deinem Outfit. Ich könnte sowas niemals tragen. Aber ich stehe auch vor meinem Kleiderschrank und ich habe auch Tage, wo ich eine halbe Stunde brauche, weil ich fast heule. Und wenn meine Mädels das hören, ein, zwei von denen waren auch schon dabei, wenn wir feiern gehen wollten, weil ich es einfach nicht gefühlt habe. Es ist nicht einfach, seinen Weg zu gehen und ihn auch herauszufinden, ne?
In solchen Situationen, wie gehst du mit Komplimenten um? Von Freundinnen, die dich dann so irgendwie sehen und sagen so, Alter, wow. Oder was sie dann noch immer an dich herantragen.
Oh, weißt du, da kommen mir Tränen in die Augen. Weißt du, vor 3 Jahren war ich ein ganz anderer Mensch. Ich hätte mir niemals erträumen können, hier zu sein, wo ich gerade bin, an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Damals ging das gar nicht. Ich konnte nicht mal jemand mich streicheln lassen. Ich konnte diese Nähe gar nicht ab. Es ging nicht. Es hat mich getriggert. Ich kannte das nicht. Zärtlichkeit hat mir Angst gemacht. Das war ganz, ganz, ganz schlimm.
Wie hast du dich im Thema Nähe angenähert? Gab es denn eine Begegnung mit jemandem oder hast du dich in eine Szene begeben, wo man sagt, so, okay, da lerne ich jetzt mal wieder, mich zu öffnen, so open-minded people?
Oh Gott, das ist okay gerade, das ist für mich okay, keine Sorge. Das ist nur gerade so irgendwie voll schön überwältigend, weil man auch gerade so passiert und die letzten Jahre waren wirklich sehr, sehr, sehr prägend für mich. Und ich war immer eine Einzelgängerin. Also ich war ja auch mit 16 Monat obdachlos und nicht mit 16, mit 15 oder 14, ich weiß es nicht mehr. Aber immer wieder mal ein bisschen. Und das war
Krass, und ich hatte nie Freunde wirklich, weil die nicht verstanden haben, dass ich teilweise so schwierig war, weil ich einfach nur gesehen werden wollte. Aber das habe ich damals selber noch nicht verstanden.
Und weil es denen vielleicht auch zu viel war, dass sie damit gar nicht umgehen konnten.
Ja, total. Ja. Und irgendwann habe ich die erste Freundschaft geschlossen und die haben angefangen, in mich zu glauben. Die Freundschaft ist kaputt gegangen am Ende, denen habe ich sehr viel zu verdanken. Es war am Ende auch sehr toxisch. Aber die zweite Freundschaft danach habe ich durch die kennengelernt. So ein bisschen dadurch, dass ich einen safen Platz hatte und auch Freundschaften aufbauen konnte. Und da habe ich auch wieder sehr viel gelernt. Die Freundschaft ging auch in Brüche. Ich war dann immer noch etwas toxisch, weil wie sollst du nicht toxisch sein, wenn du nicht gelernt hast, wie man sozial ist? Kenne ich nicht, konnte ich nicht. Gab's nicht bei uns zu Hause. Gab's halt auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Ne?
Du konntest es halt nur mit deinen neuen Begegnungen lernen, mit den Beziehungen, die
total.
Du eingegangen bist.
Und es war super mühsam, immer wieder aufzustehen, immer wieder neuen Menschen zu vertrauen, ihnen immer wieder anzuvertrauen. Und dann habe ich eines Tages eine Freundin kennengelernt. Und sie war die allererste, die keine Angst hatte vor mir. Weil sie auch diese...
Hast du das direkt mitbekommen, dass die Menschen, denen du begegnet bist, mit denen du auch Beziehungen, also im Sinne von Freundschaften, vielleicht auch partnerschaftliche Beziehungen bei...
Nee.
Dass die Menschen Angst vor dir hatten und wenn, warum?
Sie haben nicht verstanden, dass ich einfach Geduld brauche. Mhm. Weil ich war theoretisch, wenn ich so zurückschaue, war ich wirklich vom Sozialverhalten so von diesem... Ich war ein Rohling, wie so ein kleines Kindchen, dem du noch alles beibringen musstest.
Okay.
Ich war total unsicher. Nur die kleinste Bewegung, die anders war, eine Mikrobewegung. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe geklammert, ich konnte nicht alleine sein. Und das kann ich verstehen, dass es zu viel war, aber ich kann genauso wenig dafür. Und ich finde, das ist auch einer der Sachen, warum ich auf der Erde bin. Ich bin da, um Liebe zu geben und damit ein kollektives Heilen irgendwo voranzutreiben. Und sie hat mich angeguckt. Ist wirklich einer der coolsten androgynen, queeren Frauen, die ich je in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Und sie ist immer noch eine sehr gute Freundin von mir.
Wie gehen Menschen damit um, wenn du das so in Worte fasst? Also mir kam tatsächlich gerade eine Gänsehaut, als du das meintest, weil für mich ist es eben auch so in der Selbsterkenntnis, wenn man vielleicht nach dem Warum bin ich hier, sucht und nach den Antworten dazu, dass ich irgendwann dazu gekommen bin, zu sagen, okay, es geht um Liebe. Es geht darum, Liebe zu empfangen und zu geben, auch in Kontakt zu kommen und nicht als separately person zu leben, sondern wirklich in Kontakt zu kommen, soziale Kontakte zu haben und den Moment zu leben in Liebe. Es klingt unglaublich kosmisch und was ich so vom Universum geküsst, aber
mich
das
auch
soll auch nicht so klingen. Das ist so verrückt dabei. Und,
ja, total. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, weil es gibt doch gar keine andere Bestimmung. Geld kann ich verbrennen. Ganz ehrlich, wenn wir alle sterben, liegen alle unter derselben Erde im selben Loch. Oder werden im selben See verschüttet. Da bringt dir dein Auto nichts mehr, deine ganzen Konten und hast du nicht gesehen. Du kommst mit dem, was du mitgebracht hast. Mhm. Naja. Und eins nimmst du mit. Oder mehrere davon. Erinnerung. Und das ist Reichtum.
Und das finde ich auch spannend, dass wenn man in Krisensituationen wenn man mit sich ist in Stille, also Krise heißt für mich eine Trennung, die so heftig war, dass ich da einfach nicht klarkomme, aber ich bin auch jemand, der ganz schwer loslassen kann. Deshalb nenne ich das jetzt Krise, dass ich dann beginne, über die Dinge nochmal ernsthafter nachzudenken. Wo will ich hin, wo stehe ich und was ist mir wichtig? Und über diese vielen Phasen bin ich dazu gekommen, mein inneres Kind zu erwecken. Tatsächlich, so, du hast ja auch drüber gesprochen.
Ja, ja.
Das ist mir schon ziemlich lang her, aber ich habe es entdeckt und konnte es halten. Und andererseits, das wollte ich jetzt gerade nicht so mitgeben, aber andererseits war mir immer präsent, dass ich danach gesucht habe, das Leben zu spüren. Und das konnte ich nicht spüren, indem ich mich mit Konsumgütern zugedeckt habe, sondern das habe ich gespürt im Umgang mit Menschen, in Begegnungen.
Ja.
Dann habe ich mich tatsächlich lebendig, geliebt, liebend gefühlt.
Wir sind halt soziale Wesen, ha?
Mhm.
Total. Nee, auf jeden Fall war sie dann halt da. Und da stand ich da vor ihr, mein Schutzmechanismen. Und wie sie da immer steht, sie ist auch nicht viel größer als ich. Mit den Fäusten in die Taille gestemmt, Kopf nach oben, Beine auseinander, guck mich an, versuch doch, Ich kenne die Spielchen. So eine, das hat dieser eine Mensch, der mir die Stirn geboten hat. Mhm. Der eine Mensch, der nicht aufgegeben hat. Und mich so mit Liebe in einem Maße, dass ich es vertragen konnte, zugeschüttet und es mir vor allem einfach nur vorgelebt. Weil sie hatte keine Erwartung an mir. Und das war das Problem an alle Menschen vorher. Sie haben mir Druck gemacht und hatten kein Verständnis und Sensibilität dafür. Sie hat mich so genommen, wie ich war. Mhm. Hat mir manchmal die Ohren lang gezogen, war okay. Aber sie hat mir einfach vorgelebt. Ich hatte davor schon die Arbeit begonnen, weil ich auch 3 Monate freiwillig in der Klinik war, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so leben. Und seitdem hat sich das Universum hat mich gehört.
Hast du dir mal Fragen gestellt, wer ich wirklich bin? Mhm. Wie hast du es so schön gesagt? Wenn du nach außen gehst, du hast deine Skills drauf.
Genau, so meine Coping-Strategien oder so, was meinst
du? Die du dir antrainiert hast?
Genau.
Um einfach, nachdem du so tief verletzt wurdest und was da dann auch immer war, einfach so ein Warm gezeigt hast, so, ich kann nach außen funktionieren, aber das, was hier passiert, bleibt bei mir.
Ist auch einfach so regulieren, ne? Mhm. Einfach mal atmen. Achtsamkeit, okay, ich gucke in den Raum, such alles, was rot ist. Oder ich zähle die Steckdosen.
Kann man sich die Frage so beantworten, wer ich wirklich bin? Ich glaube, das tut nur so ein paar Facetten auf.
Also für mich war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema Geschlechteridentität. Über das Thema rede ich sehr, sehr wenig und habe es auch noch nie so offen darüber gesprochen.
Lass uns drüber sprechen.
Ja, gern. Mhm. Okay, dann machen wir ein Outing. Für mich sind die Pronomen sie fein, weil ich finde, gerade im Deutschen ist das Konjugieren ganz komisch mit den nicht-binären Pronomen, aber ich fühle mich definitiv mehr nicht-binär.
Gehen wir nochmal zurück an die Zeit, wo du begonnen hast, darüber nachzudenken, dich zu positionieren.
Es gab diese Welle, wo sich so viele geoutet haben, weil ich habe mich immer so vor diesem Thema gedrückt und mich nie damit beschäftigt. Also ich war schon ein Ally für die Szene und alles, aber ich habe mich irgendwie nie damit befasst. Und irgendwann habe ich gemerkt, also ja, ich sehe aus wie eine Frau, aber manchmal sehe ich auch aus wie ein 12-jähriger Junge und irgendwie mag ich das, mich zu verwandeln. Und ich habe auch total männliche Züge auch in meinem Wesen. Mhm. Sehr männliche Züge teilweise. Und gerade wenn ich mit Mädels unterwegs bin, die wissen ganz genau, dass ich manchmal sehr caring oder protective sein kann.
Okay, also ich würde es als herb bezeichnen.
Ja, genau. Und dieses Herbe, das alles, was ich bin, beißt sich miteinander nach diesem heteronormativen Bild, das die Gesellschaft von mir erwartet und auch, wo ich wirklich versucht worden bin, reingepresst zu werden und so. Und das ging nicht. Und irgendwann habe ich es mir angenommen und gesagt, ja, ich habe eine feminine Seite und auch eine sehr männliche. Und ich liebe beide. Und es ist okay, wenn ihr mich sie nennt. Aber ich freue mich, wenn ihr mich im Englischen they oder there. Also ich mache jetzt auch nicht was Großes für mich so. Es ist einfach schön, weil ich mich ein bisschen irgendwo nicht allein fühle.
Ich finde das spannend zu hören, weil natürlich wissen wir, dass jeder auch diese Parts an sich trägt.
Und es ist für mich auch so, so wichtig, dass ich auch meine maskuline Seite embrace. Wenn du mit mir auf ein Punk-Konzert gehst, ja, holla die Waldfee.
Also einmal, wann war dein letztes Punk-Konzert?
Oh, also once upon a time, some centuries ago.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, echt nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass ich danach 2 verbandierte Schienbeine hatte. Das war cool.
Ist alles verwachsen, alles super.
Ja, ist noch dran.
Dann war das eine, dass du dich positionieren musstest, auch im Blick auf Selbstbestimmtheit.
Ich erzähle dir mal ein kleines Teil aus meiner Kindheit, was für mich alltäglich als Mädchen war in meiner Familie. Ich durfte nie zu Freundinnen. Ich durfte nicht bei meinen Freundinnen übernachten. Egal wie warm es war, ich musste immer ein langärmeliges Oberteil tragen mit Kragen. Darüber ein langes Oberteil oder ein Kleid, das über meinen Hintern geht. Meine Jeans, das ist so tief drin, merkst du das? Mhm. Die Jeans darf nicht zu eng sein, Knöchel bedeckt, Haare immer geschlossen, entweder zum Pferdeschwanz oder Dutt. Keine Augenbrauen zupfen, kein Nagellack, nix. Und wenn ich mit einem Jungen geredet habe, dann gnade mir Gott.
Okay.
Ja, und ich habe ein sehr, sehr, sehr gestörtes Bild gehabt zum Thema Geschlechteridentität. Weil ich auf der einen Seite den Stiefvater, dieses männliche Patriarchat sehe. In meiner Kindheit wurde mir beigebracht, der Mann ist aggressiv, lässt sich bedienen, ist respektlos, abwesend und gewalttätig auf physischer und psychischer Ebene.
Du hattest nur den Fokus auf deinen Stiefvater. Es gab ja nichts Männliches an Cousins, an.
Wir hatten keine Familie, nichts, niemanden. Also wir haben echt in so einer Bubble gelebt. Es hört sich komisch an, aber mir wird auch durch meine Therapie und so mehr ich inner work betreibe, mir selber immer mehr bewusst. Ich habe echt in einer Parallelwelt gelebt. Ich habe keine Ahnung gehabt von dem Leben da draußen. Als ich irgendwann ins Heim kam, ich war total unter Schock.
Wie kam es dazu, dass du ins Heim kamst?
Die Psychiatrie. Sie konnten mich nicht mehr händeln. Dann haben die mich in so einem Art Heim gegeben. Und dann bin ich dort irgendwann weggerannt nach 2 Jahren.
Also hast du ja in der Kindheit ja auch schon mitbekommen, sorry, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und bist opportun geworden oder rebellisch. Oder war das so, dass da irgendeine innere Stimme einfach nur war, die dich vielleicht kaputt gemacht hat?
Naja, die Menschen, die mich kennen, wissen ja, wie ich heute bin. Ich glaube, das kleine Fünkchen von dem, was ich heute bin, war hell genug, um mich da durchzubeißen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Wann hast du deutlich gespürt, dass du sagen konntest, so, hey, ich lebe einfach nicht nach meinen Wünschen. Das braucht ja eine Zeit, um da rauszukommen.
Das wusste ich von Anfang an. Ich kann mich in keine Zeit erinnern, an der ich das nicht dachte. Ich habe unter solchen sadistischen Umständen gelebt. Also das war extrem nach Belohnung, Bestrafungssystem, viel mit Haushalt, also dass dann auch schon mal gern Kabel für die Fußsohlen benutzt worden sind oder so ganz dicke Holzstäbe, um auf die Hand zu hauen. So, das war meine Kindheit, tagtäglich.
Einfach Bestrafung für irgendwelche sinnlosen Kleinigkeiten.
Ja, naja, ich habe keine Socken angehabt. Ich habe Fußabdrücke auf dem Laminat hinterlassen für sowas. Aha. Das ist echt, das...
Also eigentlich was kannst, mit jemandem. Kannst du dich selbst beglückwünschen dafür, dass du so klar und offen vor allem hier sitzt?
Ja. Soll ich dir mal sagen, was mir Kraft gibt? Die Rückmeldung, die ich immer bekomme. Es gibt so viele Menschen, die... Also das... Ich bin ein unglaublich emotionaler, sensibler Mensch und sehr, sehr offen auch. Mir tut's im Herzen weh, wirklich aufrichtig, und es macht mich so demütig über die Gewalt und das Chaos des Lebens. Ich laufe an so vielen Häusern vorbei und so viele Fenster und so viele Lichter und ich weiß nicht, was da abgeht. Es könnte sein, dass ich an einem Haus vorbeilauf, wo gerade ein Kind das durchmacht, was ich durchmachen musste, wo Nachbarn wieder schweigen, obwohl die Kinder schreien, wo Jugendamt wieder nicht hilft, wo man als psychisch krank abgestempelt wird und in die Psychiatrie gesteckt wird. Das ist unser System, unsere Gesellschaft. Und das zerreißt mich. Und das ist der Grund, warum ich das mache, weil ich den Menschen, die das überlebt haben, zeigen möchte, dass ich stolz auf sie bin und dass sie nicht alleine sind. Ja.
Das wäre so herangeführt schon an die nächste Frage, die ich für dich hätte. Was wünschst du dir aus tiefstem Herzen?
Frieden. Für mich. Mit mir. Meine Vergangenheit. Und ich bin auf einem guten Weg. Weißt du, ich habe gerade in den letzten Monaten auch gelernt, demütig zu sein. Wirklich aufrichtig demütig. Und mir ist bewusst geworden, dass einer der Sachen, die ich an mir schätze... Ich kann endlich Sachen sagen, die ich an mir mag.
Das ist schön.
Das ist schön, ne? Ja. Und ich mag mich für meine Stärke. Ich weiß nicht, mich kriegst du nicht kaputt irgendwie.
Steh auf, Weibchen. Mit männlichen.
Ja, steh auf, Non-Binärchen. Bleib lieber steh auf, Alien. Bleib mal so. Ja.
Okay.
Oder Kartoffel. Ich kam mit einer Freundin auf den Schluss, dass wir uns als Kartoffeln identifizieren. Potatoes. Oder Patatas.
Why?
Einfach so, Kartoffeln sind toll.
Okay, sind wichtig. Was bringt dir Leichtigkeit und Freude in deinem Leben? Wenn wir schon bei ich wünsche mir Frieden für mich sind, gibt es ja auch einen Weg, der dich...
Sachen, die mich die Zeit vergessen lassen, die mich präsent sein lassen, meine Sexualität ausleben, meine Boundaries pushen, mich neu zu entdecken, eine neue Obsession, neues Projekt, das ich nicht zu Ende mache. ich habe auch gesagt, ich rede heute Klartext. Also das ist Medusa's Donner. Wir beginnen 3000 Projekte, aber wir beenden es nicht.
Welches Projekt hast du als letztes beendet von den 3000? Gab es eins oder es waren nicht 3000, die du nicht beendet hast?
Scheiße, warte mal. Ich muss gerade echt nachdenken. Ne? Also das Sticken habe ich nicht durchgezogen. Ich habe einen Stickrahmen gemacht. Was war denn das Letzte, was ich machen wollte? Ich wollte aus meinen Analogfotos, die ich eigentlich nicht mehr gebrauchen kann, eine Collage machen. Ja, ich habe die Fotos einmal durchgeguckt.
Aber da bist du nicht allein, weißt du, und das ist ja auch genauso der Weg.
Ich bin so schnell gelangweilt. Ja.
Vielleicht bleiben wir gerade dabei, was darf denn an Neuem kommen? Oder was darf dazukommen? Oder was kann auch gehen? Vielleicht, das sind ja schon zwei Fragen, aber ich würde es nicht Projekte nennen wollen. Vielleicht an Wünschen, an Visionen, die du hast oder von denen du denkst, dass sie kommen werden, weil dann wäre es ja nicht neu. Was darf da Neues kommen? Vielleicht so als erste Frage.
Also, ich will einen neuen Therapeuten. Nein, ich habe eine tolle Therapeutin, aber sie meinte, wir sind soweit. Ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir soweit sind.
Ja.
Was auf jeden Fall gehen darf, ist schlechte Kommunikation, auch von meiner Seite. Auch gerade, wenn ich so in depressiven Phasen bin, ich gerade, ist es okay, wenn ich gerade mal eine Phase für mich brauche, aber es wäre schon lieb, meine Mädels nicht komplett zu ignorieren. Verstehst du, was ich meine? Und ich bin, und ich weiß, es gehört irgendwo zu meinen Symptomen mit, aber das ist einfach ein Anspruch, den ich für mich selber stelle, weil ich auch weiß, das ist für mich machbar. Ich bin ja auch schon eine erwachsene Frau. Das heißt, ich vor allem willkommen, Neuentdeckung meiner Psyche, neue Wege einschlagen, für mich Wege zu finden, wie ich damit umgehen kann.
Kann man es vielleicht sogar Heilung nennen mit dem Stück?
Ja, Heilung, auch so mit dem Psychologischen, weil ich, wie gesagt, spezifischer suchen kann. Ich willkomme auch die spirituelle Heilung. Ich willkomme meine sexuelle Heilung und die Liebe. Und auch die ganzen Situationen, die mich wahrscheinlich so weinen lassen, dass ich danach aussehe, als hätte mich eine Qualle gestochen im Gesicht, weil ich so verheult bin.
Welche Situation meinst du?
Ja, ich meine gerade auch Enttäuschungen, einfach auch im sozialen Bereich oder mit mir selber, einfach Sachen, an denen ich wachsen kann.
Hast du dann so Triggerpunkte, wo du auch wieder zurückfällst?
Ich fall andauernd zurück, aber das geht darum, wie ich damit umgehe, weil ich bin nicht mehr hart zu mir und sag mir einfach, hey, you're doing great. Und gerade auch, was ich alles in meinem Leben schon geschafft habe, es ist so okay. Einfach mal chillen. Nächstes Mal wird's besser.
Mit jedem Mal wird's besser.
Ja, und das ist das Schöne. Ja. Das Schöne ist, dass dieses Wort Niederlage eine Illusion ist. Weil egal, wie oft du auf die Fresse fällst, du gewinnst immer irgendwas. Und wenn es auch eine scheiß Erfahrung ist, aber es ist eine Erfahrung. Und das formt den Charakter. Ja. Das ist ein Scheißspruch, aber irgendwie finde ich den manchmal ganz passend.
Wenn du von Niederlagen sprichst, schwingt auch ganz viel Umgang mit Angst rein. Wie gehst du mit Angst um?
Ich finde es total schön, dass ich meinen allerersten Beitrag in einem Podcast habe, wo ich wirklich das erste Mal in meinem Leben wirklich sage, hey, krass, I'm doing good. Finde ich sehr, sehr schön, auch dein Input. Was war die Frage gerade nochmal? Weil es war ich gerade so überfällig.
Angst umgehst.
Ja, mit Angst umgehen. Das hat sich bei mir sehr auch wieder verändert. Ja, bei mir ist es ganz, ganz viel im sozialen Bereich. Ganz, ganz viele Ängste. Und auch in der Beziehung zu mir selber. Bis vor nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall, war ich immer von einem Menschen fremdbestimmt, der mich manipuliert hat. Und dann habe ich mich befreit, aber dann wurde ich in diese Welt rausgespuckt und ich hatte keine Ahnung, wer ich bin.
Es war dann einfach eine Beziehung, nachdem du von zu Hause, du hast es schön gesagt, ausgespuckt oder dich selbst ausgespuckt hast. Oder
als so einem Vakuum so ein bisschen. Und ich bin ja auch viel früher, mir ist aufgefallen, dass ich, diese Muster haben sich immer wiederholt, diese Beziehungsmuster auf jeden Fall. Ne? Auch mit 16 bin ich in den Händen gefallen von einem Loverboy. Und dann Tag mit 16 an in der Zwangsprostitution. Ich habe so nach Liebe gehungert, dass ich habe alles genommen.
Da funktionieren auch subtile Mechanismen. Also das ist ein...
Total krass, ja.
Da kann man sich eigentlich gar nicht gegen wehren. Das
ist ganz, ganz krass. Bis ich da rauskam, das war echt ein harter Kampf.
Wie lange ging diese Spirale?
Aus diesem Hypersexuellen auch und dieses Craven nach Bestätigung irgendwo, weil das ist meine größte Angst. Ablehnung, offene Kommunikation, Grenzen zu setzen, für mich einstehen. Ich mache es, aber es ist mit Angst verbunden, jedes Mal, weil... Ich bin das einfach nicht gewohnt. Und das sitzt so tief in meinem Kopf. Ich muss das gerade alles reprogrammieren. Und das ist, was mühsam ist an Heilung.
Aber das Krasse ist, du kriegst so viel Feedback von Menschen, die dich auch gar nicht kennen. Über
das ist krass. Ich denke mir immer, lernt mich mal näher kennen. Ich kann auch echt nerven.
Ja gut, aber das macht das Authentische aus. Ich nehme dich von außen auch überhaupt nicht so wahr, dass du irgendwas Kardashian-mäßig darstellen willst oder auch in die andere Richtung, wie auch immer.
Bezahlte Partnerschaft.
Sondern dass du einfach voll authentisch bist. Und dabei so emotional, wonach eigentlich jeder, kann ich das so sagen, die Finger leckt. Dass jemand Emotionen zeigt, dass er echt ist.
Und einfach sich auch mal auf die Schippe nimmt. Und das ist so wichtig. Wenn Menschen mich fragen, echt, wie hast du es überlebt bis hierher? Und diese Frage ist, glaube ich, teilweise berechtigt. Ja, Humor. Ich mache die ekelhaftesten Witze, ne, über meine eigene Vergangenheit. Und die Menschen sitzen dann immer dort und sind so, du siehst das blanke Entsetzen. Und die Einzige, die sitzt und lacht, bin ich. Aber das ist, anders kommst du sonst nicht klar. Dein Gehirn kann das nicht verarbeiten.
Und es wäre auch seltsam, wenn die Kuh um dich herum auch abfeiern würde, weil das eigentlich kannst du nur...
Mein Gott, die Menschen sind schon geschockt, wenn die mitbekommen, wie locker ich über meine Vergangenheit rede, weil die so schockiert sind, ne? Aber ja, ich meine, ich bin schockiert, wenn ihr über eine heile Familie erzählt. Also wirklich, wenn andere Leute erzählen, ja, und da habe ich meine Oma und Opa und hier waren wir im Urlaub, das ist für mich ganz suspekt, ne? Und es tut auch weh, muss ich sagen. Ja. Und ich habe damit auch wieder Ängste, ne? Diese Ängste kommen dann hoch von diesem inneren Kind, so, warum hatte ich das nicht? Bin ich nicht gut genug? Hab ich was falsch gemacht? Und das überträgt sich dann im Alltag, dass ich Konflikte nicht austrage, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen und es noch schlimmer zu machen. Und verstehst du? Und das überträgt sich halt so, auch mit der Angst.
Hast du denn in dem, dass so Ängste aufkommen, wenn du solche Gespräche hörst von Freunden, Freundinnen, da auch Wünsche, die sich dann auftun?
So einen Hafen zu haben, meinst du?
Dass man diesen Background nicht hatte? Ich hole mal so ein bisschen aus von mir, vielleicht hilft dir das so, den Gedanken aufzunehmen. In meinem Elternhaus gab es einen sehr schwachen Vater, bis gar keinen Vater. Meine Mutter hat viel dafür getan, dass wir behütet aufwachsen, und ich, und dass wir auch solche Highlights wie Weihnachten, Ostern eine gute Zeit haben. Aber es war niemals so, wie ich das mit Freundinnen erlebt habe, wenn ich da in der Familie war, wo ich dann auch so ein Fluchtgefühl hatte. Ich dachte, ich muss mich dem entziehen, ich muss da weg.
Oh ja, so. Gerade als junges Mädchen war das ganz, ganz schlimm für mich. Früher war es so, ja, dass ich da sehr hinterher getraut habe. Mein letztes Weihnachten habe ich das ganz cool gelöst und ich bin so stolz auf mich. Das ist wieder das Thema Angst. Sich seinen Ängsten stellen, konfrontiere sie.
Erzähl davon.
Weißt du, ich war noch nie allein im Urlaub und ich war komplett alleine zu Weihnachten.
Das war deine Entscheidung?
Ja, ja. Dann habe ich diesen Schatten, der aussieht wie ein Monster, und zwar diese Angst davor, alleine Zeit mit mir zu verbringen, irgendwo, wo ich...
Du hast diesem Dämon einfach die kalte Schulter gezeigt. Und hast
Ich habe den geschubst und der ist auf die Fresse gefallen dabei. So vulgär, wie ich es ausdrücke. Und habe meine 7 Sachen gepackt und habe mir für 3 Tage so eine krasse, geile Suite in einem Wellness-Hotel mitten auf dem Berg irgendwo im tiefsten Allgäu in einem Wellness-Hotel geholt.
Ja.
Und soll ich dir was sagen? Ich bereue es nicht. Das war so geil. Und das ist ein schönes. Das ist, was ich meine. Wenn du dieses Erfolgserlebnis hast, mich persönlich hat es motiviert. Ich habe für mich entschieden, vor ein paar Jahren, ich will nicht mehr so leben. Ich bin kein Opfer mehr. Es reicht. Es gibt 2 Optionen. Boah, wir müssen in diesem Podcast echt ein Trigger-Warning ranmachen, ne? es gibt 2 Optionen. Entweder ich entscheide mich jetzt für das Leben und pack's an, oder...
Das war's.
Es kann mich doch eh niemand hindern, wenn ich's wirklich will. Es ist meine Entscheidung. Was wollen die machen? Wollen die mir hinterherkommen und Gerichtsverhandlung machen? Verstehst du, was ich meine? Und ich habe gesagt, nee.
Hattest du diese Phasen, wo du darüber nachgedacht hast, dich vom irdischen Leben zu lösen?
Ich hatte einige Versuche. Die ersten haben sehr, sehr früh begonnen. Ich habe auch zeitlang kontinuierlich suizidal gelebt. Also, dass die Gedanken da waren.
Gibt es immer noch solche Rückfälle oder ist es genau das, woran du arbeiten musst? Ist es immer noch ein Thema, kommt es durch und hast du vielleicht auch Ankerpunkte, wo du weißt, wenn es kommt, ich will es ja nicht?
Viele Menschen nervt es manchmal, dass ich immer so viele Fotos mache und Selfies mit Leuten. Aber klar, selten, manchmal kommt mal wieder so ein Gedanke auf. Aber es ist erstens ein Gedanke und früher war das täglich. Und mittlerweile... denke ich mir, ich gehe nicht rein. Der Gedanke kommt und der Gedanke ist ein Gedanke. Guten Tag, wir können auch gern kurz einen Tee trinken. Magst du einen Keks haben?
Das ist gut.
Aber ich bin auch gern wieder allein. Und das sind Momente, wo ich mir gerne auch meine Fotos anschaue.
Das ist vielleicht das, worüber wir nochmal ganz kurz sprechen können. Es fiel jetzt so vom Tisch. Du warst an Weihnachten für dich 3 Tage allein und hast erlebt, wie es sich gut anfühlen kann, in Stille zu sein, mit sich allein zu sein, ohne dass Angst kommt, ohne dass man bei jemandem an der starken Brust ist.
Ich hatte also in diesen Weihnachten sehr viele Erkenntnisse.
Mhm, okay.
Vor allem etwas, was mir sehr geholfen hat, die Erkenntnis, ich bin allein, aber nicht einsam. Und das war eine sehr, sehr self-empowernde Erkenntnis für mich. Ich habe meinem inneren Kind sehr viel Raum gegeben. Ich stand oben auf einem Berg vor einer Ruine und der Wind pfiff mir so um die Ohren, dass ich teilweise wirklich Schwierigkeiten hatte zu stehen. Meine Arme ausgebreitet zum Geländer vor mir, die Allgäuer Alpen. Es ist arschkalt, meine Nase läuft, alles hat gekribbelt und ich war einfach da. Und ich habe mich geöffnet.
Du hast so ein schönes Bild gerade erzählt, wo ich die Vision habe, dass der Weg zum selbstbestimmten Leben ja auch davon so ein bisschen gezeichnet, ist nicht das richtige Wort, aber ich nenne es jetzt einfach so, ist, dass man auch an Krücken läuft, so an Gehhilfen, dass man sich also immer irgendwie Stützen sucht.
Ja, natürlich.
Der eine sucht sich halt irgendwie vielleicht sogar eine toxische Beziehung oder die dann plötzlich toxisch wird. Der andere ist in irgendwelchen Drogensituationen oder was jetzt auch immer.
Mhm.
Und das Bild, von dem du gesprochen hast, fand ich so total klasse dafür,
okay,
zu sehen. Ich habe dich wirklich gesehen, so befreit. Wow, Arme nach oben, bist fest mit beiden Beinen auf dem Peak deines Lebens.
Es war unglaublich schön. Mhm. Ich habe mich selten so frei gefühlt und auf einmal habe ich geweint.
Ja.
Und ich habe geweint und geweint und geweint und geweint. Und ich habe gemerkt, das war ich, aber nicht ich. Das Kleine, Medusi. Genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für ein selbstbestimmtes Leben, was viele Menschen sich nicht trauen, weil wir alle unsere Geschichte haben und unsere Päckchen tragen. Und du kannst niemals Geschichten miteinander vergleichen, weil für einen kann der Verlust eines Haustiers genauso schlimm sein wie das für mich, was mir geschehen ist, weil sonst bei denen, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Deswegen finde ich es ganz, ganz traurig, wenn Menschen mir sagen, oh mein Gott, ich habe nicht so Schlimmes erlebt wie du. Also stopp, observe.
Das finde ich echt groß von dir. Dass du weglenkst von dir in solchen Gesprächen, wenn jemand dicht bei dir ist und sagt so, wow, also bei mir ist ja nur der Hamster gestorben, aber
ja.
Dass du sagst, ja, lebe es, spür es.
Ja, okay. Das ist voll wichtig, weil der Schmerz ist der Schmerz. Und der Schmerz richtet sich nicht nach Materialismus oder Bewertung. Der Schmerz ist einfach da. Und es ist wichtig, den zu fühlen.
In Hinblick auf Achtsamkeitsarbeit, da bist du ja aktiv, klingt so echt, naja, so schon fast therapeutisch.
Hallo, ich bin die Achtsamkeitstrainer in Medusa Stoner.
Genau, genau.
Oh, ist ein schöner Saal gerade, ne? Mich ein bisschen wie ein Delay gefühlt.
Das können wir
jetzt. Ich bin aktiv im Thema Achtsamkeit, weil wir nicht auch über Sexualität reden. Oh yeah.
Ja, ja, machen wir direkt. Auf welchem Wege lernst du dich jetzt, wenn du so aus dem Impuls heraus antworten kannst, dich am besten selbst kennen?
Definitiv Sexualität.
Das heißt, du bist jetzt viel selbstbestimmter, freier in dem, weil du hast ja auch davon erzählt, dass Sexualität für dich nie was Freies war, dass du das A gar nicht kanntest und wenn nur in Form von Gewalt. Bin ich da richtig?
Ja, sehr viele. Mhm. Ne?
Wie kam es dazu, dass du jetzt Spaß an Sex hast? Wie war der Weg vielleicht?
Gott, du stellst mir gerade echt die Creme de la Creme der Fragen. Ist gut, alles gut, ne? Aber das ist echt eine scheiß gute Frage, ne? Es ist genau, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Oh Gott, ich glaube, jetzt sind ganz, ganz viele Leute gerade gespannt und knabbern.
Selbst ich bin still. Ich habe mich schon vom Mikrofon weggelegt.
Scheiße, ich glaube, okay. Ihr müsst mir gleich nochmal ein bisschen Zeit geben zum Überdenken, weil es gibt 2 Antworten. Die eine versuche ich noch zu formulieren, aber die erste teile ich euch schon mal mit. Das ist dasselbe wie mit der Heilung, warum ich jetzt noch lebe. Ich habe einen Charakterzug. Ich kann echt stur und dickköpfig sein. Und ich bin nicht so weit gekommen, um aufzugeben. Und ich habe nicht diese...
Also du hast immer die Antworten noch hinter den Antworten gesucht. Da ist noch was. Da ist noch der Weg.
Natürlich
ist noch
zu Ende. Gibt es. Für mich ist es ein, ich halte mir die Situation vor, die ich haben kann. Jetzt nicht auf das Sexuelle bezogen, aber generell auf Heilung. Und das war so ein Punkt. Das sehe ich einfach nicht ein. Nö. So einfach mache ich das den allen nicht. So ein bisschen banal und simpel, aber das erstmal. Und beim zweiten, jetzt kommt das Poetische. So facettenreich ich bin, so facettenreich sind meine Antworten. Ich will meine Geschichte teilen. Ich
weiß, dass meine Geschichte, der Reiseweg für jemand anderes sein kann, der gerade noch in einer Phase ist, wo nicht mal an Ausbrechen, Rausbrechen, Verlassen, Beenden zu denken ist und sich denkt, scheiße, ja, ich bin nicht allein. Und weil ich für mich entschieden habe, ich möchte kein Opfer sein. Ich habe es langsam gemacht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es von einer exzessiven Sexphase erstmal sehr runter abgeflacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wow.
Es ist nicht nur ein Ausprobieren, um sich zu finden, sondern du hast schnell festgestellt, es gehört auch ganz dicht zu dir, dich in Situationen zu begeben, die vielleicht auch ein bisschen outstanding sind in der Form, dass es jetzt nicht um den Sex in der Beziehung geht, sondern sich in Partys zu begeben oder im Bereich BDSM aktiv zu sein und da auch mit einem gestärkten Bewusstsein in die Lust und ins Empfangen zu gehen, viel mehr als nur zu sagen, oh, okay, ich probiere mich mal aus.
Ja, weißt du, mit den Gefühlen ist es für mich wie, es ist nicht wie bei einer Goldmedaille, die zwei Seiten hat, genauso wie ich der Meinung bin, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Und genauso ist es mit den Gefühlen. Es gibt so viele Nuancen in diesem breiten Farbspektrum. Nicht alles ist unbedingt, ich weiß nicht, ich differenziere etwas in Sexualität. Es gibt für mich Sinnlichkeit und den Körper spüren. Und es gibt das, was wir als Sexualität kennen, was uns horny macht, was uns geil macht.
Kopf aushalten.
Ja, einfach was uns wild macht, was das Animalische in uns holt. Und ich mag dieses Animalische, wenn ich dieses Animalische in mir fühle. Ich bin echt eine Wildkatze. Ja. Und ich mag das. Ich mag es zu spüren, weil ich diese Macht in mir auch spüre, diese Energie, dieses Feuer, es mir bewusst zu machen, was ich für eine Ausstrahlung auch habe.
Wenn du von diesem Feuer sprichst, wie entstehen dann solche Situationen? Das ist jetzt nicht der Schlafzimmersex, von dem wir auch reden können, so und was dann so passiert, aber das sind ja im Grunde schon initiierte oder provozierte Situationen, Partys, zu denen du gehst, oder wie entstehen solche Situationen?
Ich bin ja, seitdem ich in mein sexuelles Leben denken kann, immer schon kinky gewesen, also in dem BDSM-Bereich unterwegs, und würde auch schon sagen, dass ich... Doch, ich habe schon ein bisschen was erlebt.
Hast du was auf Tasche?
Ja, aber ich habe noch so ein paar Sachen auf meiner Liste. Das ist immer gut. Es kommt auf die Situation an und mit wem ich bin.
Schön, dass du noch dabei bist. Wir sind in der Pause, kurz vor dem zweiten Teil, zu Gast Medusa Stoner. Weshalb wir diesen Break machen, ist, dass der zweite Teil dann doch Content Note benötigt, insofern als dass wir über Sex sprechen. Wer sich da insofern getriggert fühlt, der kann sich noch 40 Sekunden austoben, musikalisch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Genießt die letzten Sekunden der Musik und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil, der uns in der Tat noch einmal in die Untiefen der Berliner Szene bringt und natürlich auch in die gedankliche Welt von Medusa. Wir sprechen über Ängste, wir sprechen über viele, viele Stimmungen und natürlich auch über Sex. Viel Spaß dabei.
Let's talk about sex, baby.
In unserer kleinen Pause habe ich schon angeteasert, dass wir über Sex und über auch dein Partyleben sprechen möchten. Mich interessiert als erstes, so als Einstieg mal, wie du dich praktisch auslebst oder ja, wo so die Möglichkeiten sind, wo du dich hinbegibst in der Nacht, wenn du dich zurecht machst und sagst so, let's talk about sex, nicht nur, sondern du lebst dann auch ja, deine Lust und die Sehnsucht aus.
Es gibt beispielsweise Playspaces auf einer Party oder ein reiner Playspace, wie ein Spielplatz, genau, wo man sagt, spielen, man spielt miteinander oder man hat eine Session miteinander oder man fesselt miteinander, wie man möchte. Es gibt so viele Begriffe und dieser Begriffskatalog intern ist huge. Das ist echt verrückt teilweise.
Aber es ist auch gut so.
Es ist wunderbar. Ich mag das, wenn ich einfach mit meinen kinky Friends in unserem Jargon kommunizieren kann. Ne? Auf jeden Fall, wenn du im Playspace bist, dann kommt man zusammen. Man macht sich ja auch her, man verkleidet sich oder auch nicht. Macht sich schön, man guck, wie es einem geht.
Das hast du gut damit beantwortet, weil nur so konnte ich mir das vorstellen.
Genau.
Weil Situationen in einem privaten Bereich oder du gehst halt irgendwo hin, ohne mit diesem Gedanken im Kopf, du hast einen Playground oder machst dich zurecht, bist in BDSM-Klamotten oder entsprechend zurecht gemacht und du bist auch schon gethrillt.
Na, auch des Konsens willen brauchst du das. So, hi, ich bin und mir geht's. Ich will, das kann ich geben. Weißt du, was Sache ist? Konsens geklärt. Kannst du auch dich ein bisschen orientieren, läufst du ja nicht so rum wie...
Okay, für mich distanziert klingt es sehr untergebrochen.
Es ist wärmer, als es sich anhört.
Protokollig fast. So.
Was heißt protokollig? Es ist natürlich nicht so runtergebrochen. Man setzt sich gemeinsam hin und... Es ist natürlich emotionaler und
subtiler. Und passiert subtil auch. Das ist jetzt nicht so das, was du sagst.
Nein, natürlich. Genau, okay. Man macht es charmanter. Und bevor man sich hinsetzt, stellt man sich auch vor, falls man sich nicht kennt. Und auf Partys ist es auch ganz anders. Da kommt man ja mit einem festen Partner, mostly. Okay. Für mich ist es zumindest so. Oder ein Playpartner, Playdate, whatever. Mhm. Aber auch so gehe ich gerne auf Partys, genau. Weil ich mag dieses Hedonistische, ich liebe dieses Freisein. Es gibt mir so viel, es erinnert mich. Ich glaube, das fällt mir jetzt erst auf, weil ich mich so mit dem Gedanken gerade befasse. Es erinnert mich immer wieder, woher ich komme und was ich mir als kleines Mädchen gewünscht habe.
Und schwingt in die Selbstbestimmung total rein. Also das ist so, lebt dein Leben.
Es ist mein Körper. Und ich sage, ja, ich bin eine Slut. Wenn du denkst, ich bin eine Slut, weil ich mir das nehme, was ich möchte, okay.
Dann ist es seine oder ihre Projektion und du bist fein damit.
Ich meine, you do you. Wenn du deine Zeit weiter mit meinem Leben verbringen möchtest, go for it. Aber ich werde damit keine Zeit verschwenden, dass du gerade irgendwie ein Problem mit meinem Leben hast, weil das interessiert mich nicht. Ist mein Leben und ich muss die Konsequenzen dafür tragen. Und ich habe bis jetzt noch keine Konsequenzen dafür getragen, dass ich meine behaarten Genitalien schamlos in die Kamera gehalten habe.
Was heißt, du drehst auch Pornos?
Nein, aber ich habe provokativere Bilder, wo man sieht, dass ich Schambehaarung habe.
Ich kenne deine Bilder und die sind dirty, die haben einen ganz bestimmten Spirit. Du modelst halt für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Du modelst explizit in diesem Bereich.
Mhm. Finde, das ist schon eigentlich so ein bisschen trashy, ein bisschen provocative.
Ja, okay. Das heißt, um nochmal auf den Sex und auf die Partys zu kommen und auf deinem Playground, finden da auch Fotosessions statt?
Auf Partys könnte es geben. Mhm. Das macht jede Party selber. Beispielsweise im KitKat gibt es einen Fotografen, anderen Clubs gibt es striktes Handy.
Ja, auch wiederum damit nach außen geht und dann findest du ja auch da mehr Insta, ne? So.
Genau.
Das ist praktisch so ein Auge nach außen.
Ja, ja, mein Gott, was gibt es von mir? Fotos, oh Gott. Nein, ihr guckt jetzt nicht nach.
Wir verlosen auch keine Printouts aktuell.
Obwohl, verkaufen? Können wir nochmal reden? Ich bin eine Geschäftsfrau. Du siehst schon mal. Nee, aber es ist auf wirklich purem Playspaces eher weniger.
Es sei denn, es inszeniert und man weiß, worauf man sich einlässt, oder?
Ja, naja, du bist da halt für Pleasure und Connection und mal entfliehen.
Wie oft findet es statt für dich?
Also Möglichkeiten mit privaten Playspaces, zu denen ich eingeladen werde?
Ich sag mal ja.
Also 1 bis 2 Wochen im Monat könnte ich bestimmt auf 4 Veranstaltungen gehen. Bis 5. Also ist schon krass.
Krass finde ich es nicht. Ich finde es routiniert sogar. Also in der
Form. Was heißt krass? Also ich find's gut krass. Mhm.
Was für ein Luxus eigentlich. Was für ein gönnerhaftes. Wow.
Ja, und ich mache da halt auch irgendwie... Ich verstehe nicht, warum ich an meiner Sexualität Abstriche machen sollte, nur weil andere Menschen sich nicht vorstellen können, was ich da mache.
Ich frage dich nochmal aus einem ganz anderen Off heraus, denkst du nicht, dass Sexualität auch was mit Nähe und Liebe zu tun haben sollte?
Aber das hat doch mit Liebe und Nähe zu tun. Also, es ist nicht einfach so, dass wenn ich eine Session habe, ich nehme jetzt mal voraus, ich switche ja, das heißt, dass du in beiden Rollen dich wohlfühlst und tendiere, sadistisch zu sein.
Man müsste deinen Funkeln in den Augen sehen, um es als Subtext kommentiert zu haben. Ja.
Kannst du zum Soundeffekt hinzufügen?
Bumm, ja, genau.
Dreckige Lache ist auch dabei. Ich kann gar nicht. Okay, wir haben uns wieder. Haben wir uns? Ja, wir schaffen das. Okay, gut. Ja, ich rede mit mir, also von mir in dritter Person. Wir sind adelig. Ich mag Schmerzen sehr gerne.
zu empfangen oder zu geben. Wie nennt man das nochmal schnell? Duo-Bereich?
Switchen.
Du bist im Switch.
Genau, das heißt, dass ich einmal die Rolle bin, mal die und mal, du kannst es natürlich, das ist so flexibel. Mhm. Das ist das Schöne.
Ja.
Die einzige Regel ist Konsens und so ein paar medizinische Sachen. So, dass du sagst, okay, das sind meine Boundaries.
Okay,
das ist für mich. Bei Orange heißt es, bei Rot heißt nein, stopp. Weißt du? So einfach Safe Word, einfach so ein paar Dinge.
Hat das nicht auch einen Suchtfaktor? Also ist es nicht auch, dass man sich manchmal so Gefühle mit Schmerzen wegpeitscht oder wegvögelt vielleicht sogar? Also seelischen Schmerz?
Das ist eine gute Frage, aber ich habe eine gute Gegenfrage. Zucker, Drogen, Shoppen, Fernsehen, Handy. Ich habe durch BDSM viel mehr gelernt. Das ist nicht nur sexuell. Mhm. Durch BDSM habe ich gelernt, Kontrolle auch abzugeben, zu vertrauen. Nicht immer unter, ich habe alles im Griff, mich hinzugeben. Mhm. Und jetzt kommen wir auch zu der Antwort, wie ich für mich meine Sexualität gerettet habe. Ich habe tiefer in den Emotionen gewühlt. Ich habe nicht einfach nur Sex genommen. Ich habe die Tiefen und Abgründe von Sex für mich genommen. Das kann nicht jeder machen, aber ich kann es tragen. Und habe mich mit ihnen konfrontiert. Aber außerdem kannte ich es auch nicht anders.
Was hast du dabei entdeckt? Funkelnde Augen.
Ping! Wie schön die Nacht sein kann. Weißt du, wir suchen immer Täter, Opfer in allem. Es gibt Gut und Böse. Es gibt richtig und falsch. Aber was ist, wenn falsch richtig ist? Sich frei machen, sich zu trauen, seine Angst wieder, die kalte Schulter zeigen, so, fick dich, ich entdecke das jetzt für mich und ich stehe dahinter.
Und auch wenn es für jemanden Nebenstehenden nach Sucht aussieht oder nach Drogen, so wie du sagst, ja, was ist mit Alkohol, was ist mit Zucker, auch selbst dann ist es lebbar und mehr als akzeptabel, sogar annehmbar. Mir fehlen jetzt die Worte dafür, aber vielleicht auch, weil ich gerade ein Stück weit bei mir bin, weil bei mir geht's natürlich auch dann um das Thema, wie bei vielen anderen, wie gehe ich mit meiner Sexualität um und wie gehe ich damit nach außen oder wie kann ich das leben?
Ich würde ganz anders anfangen.
Ja. Mhm.
Wie ist die Sexualität zu mir selber? Nicht, wie ist meine Sexualität, sondern wie ist die Sexualität mit mir? Weil das ist, was viele unterschätzen. Und da geht es nicht nur um Sex, es geht um Sinnlichkeit mit sich selber. Wann habe ich mich das letzte Mal verführt? Es geht um Sinnlichkeit, sich wirklich zu beobachten, sich anzusehen. Und sich auch als sinnliches Wesen wahrzunehmen. Weil sinnlich sind wir alle.
Und du löst es jetzt auch los von Masturbation? Bringst es in den Kontext Sex mit Partnern, Partnerinnen?
Nee, Sinnlichkeit mit mir selber meine ich eher, dass ich mich verführe. Dass ich mir selber zeige, dass ich sinnlich bin. Ich mache das so, dass ich nehme ein Bad mit Kerzen. Ich ziehe mir ein schönes Negligé an. Vielleicht das Schöne aus Seide, mach mir Kerzen an, Musik, stell mir meinen Spiegel auf und tanz für mich. Trink ein gutes Gläschen Wein.
Das ist das Vorspiel?
Genau. Irgendwann endet es natürlich mit einem Orgasmus. Aber flirte mit dir. Das ist, wie ich für mich auch sehr viel Selbstwert und Sexualität wieder zurück aufgebaut habe, weil ich mir gezeigt habe, sie haben meine Grenzen überschritten, aber sie haben mir nichts weggenommen.
Du hast ja eine Community, die jetzt vielleicht auch hoffentlich zuhören und die darauf warten, dass Medusa zu ihnen spricht. Bist du sowas wie eine Göttin für sie?
Oh Gott, bitte stop it für meine Sklaven. Ja, sie müssen mich sogar Göttin nennen.
Vielleicht meinte ich die auch, genau.
Nee, ist wirklich so. Also ich habe auch so ein, zwei, ich nenne sie mal Pain Sluts. Ich bin echt stolz auf die, weil die echt einstecken für mich. Die haben einfach Genuss daran, dass ich Genuss daran habe, dass ich Schmerzen zufüge. Sie dienen mir.
Wie machst du das?
Also ich habe da so eine wunderschöne Reitgerte aus Metall. Dann habe ich noch so einen Flogger mit 36 Striemen aus Büffelleder.
Also vornehmlich peitschst du. Das heißt, du wendest jetzt nicht Strom oder...
Ach doch, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe auch schon Nadeln gesetzt.
Ist das ein Thrill für dich oder gehst du dann mehr auf den Slut ein, dass du seine Wünsche erfüllst oder ist es so ein Geben und Nehmen, was ihr erspürt, wo du für dich das Gefühl hast, okay, jetzt ist eigentlich Zeit für einen Vlogger, weil du fühlst es ja selbst auch, du willst es raushauen.
Es hat sehr viel mit Energie zu tun
und
Körpersprache. Die Kommunikation muss schon stimmen und solange kein Safe Word fällt, ist auch meistens alles okay.
Ich finde es erstaunlich, wie sich erstens dein Blick, den man nicht sehen kann, aber auch wie deine Stimme sich verändert, wenn du in diesem Motiv bist, dass du gibst, dass du Schmerzen gibst.
Ich werde so strenger, aber das ist interessant. Ja, ich höre das öfter, dass meine Stimme sich ja verändert. Sie wird auch manchmal höher und dann wird sie wieder tiefer. Das ist, keine Ahnung.
Also so ganz am Rande erinnerst du mich von Anbeginn, als wir hatten immer eine Hörbuchproduktion und da hatte ich das erste Mal Kontakt mit deinem Voicing so. Und da hast du mich auch jetzt wieder an die junge Nina Hagen erinnert. Das wirst du wahrscheinlich öfter hören, aber ich muss das für mich jetzt mal loswerden.
Ich höre ganz, ganz oft Amy Winehouse oder sowas bei dir auch und ich sag mal,
aber gut, den Spirit von Amy Winehouse kann ich nicht so decken mit dem, wie wir uns wahrnehmen.
Ja, wie wir uns wahrnehmen, aber die sehen immer die Fotos und dann assoziieren sie immer und tiefe Stimme immer gleich.
Ich erinnere mich wirklich an frühe Interviews mit Nina Hagen und da gibt's auch so einen Switch, so einen Emo-Switch, einen spirituellen Mood, der plötzlich passiert und die Stimme in Register passiert ohne Ende. Und da bist du ziemlich dicht dran. Wow, ja.
Das ist krass. Krass, okay, Tonko. Siehst du, ich kann Komplimente annehmen.
Ja, genau. Wir waren gerade in dem Bereich dominantes Spiel, wie das so ablaufen kann, was du anbietest und was energetisch passieren kann. Wie ist es, wenn du Lust hast zu switchen? Wenn du sagst, okay, ich bin heute eher der nehmende Part. Oder vielleicht nicht heute,
das
sondern für den Moment.
Das darf nicht jeder bei mir. Das ist echt krass. Weil ich einfach, weißt du, es gibt so wie in jeder Community gibt es so viele Spackos auch. Und ja, ich kann mich hingeben, aber ich bin halt mehr so Zicke, so ein bisschen, weißt du, krieg mich erstmal in die Rolle.
Ich spiel darum.
Ja, ich spiel damit, so ein bisschen.
Also es könnte auch so ein Aufbegehren sein, dass du die Gerte oder die Peitsche wieder in die Hand nimmst.
Das könnte schon passieren. Vielleicht ist es auch schon passiert. Ja, es ist schon passiert. Es geht halt darum, bist du in der Lage und würdig, mich zu dominieren?
Wenn ihr in so einem Playground seid und ihr habt ein Agreement, ihr seid safe, dass ihr das Spiel beginnen könnt, findet das zwischen dir und dem oder derjenigen statt? Oder gibt es dann auch Randerscheinungen? Das heißt, Gäste, Voyeure, Leute, die einfach Bock haben, der Session beizuwohnen? Oder ist es manchmal auch sogar provoziert und gewollt?
Also, ja, definitiv. Klar gibt's immer wieder Leute, die zugucken. Ich meine, es ist ja ein Space.
Leute, ihr müsstet Medusas Augen sehen. Das ist fantastisch. Ein fantastisches Spiel.
Das ist wirklich der einzige wirklich direkt sexuelle Punkt, wo sich meine Kunst und meine aktive Sexualität die Hand geben. Ich liebe es zu spielen und zu teasen und zu verführen. Und ich bin exhibitionistisch veranlagt. Definitiv. Also Voyeure sind dann im Space immer, weil das ist ein Safe Space und Konsens und ich bewege mich ja auch nur in gewählten Play Spaces, wo ich weiß, okay, wer ist ungefähr dort unterwegs? Ich weiß, wer das macht. Ich fühle mich einfach sicher, was für mich wichtig ist, weil ich in diesen Situationen natürlich unglaublich vulnerabel bin und ich finde gerade in diesen Situationen, wo man sich diesen Schattenseiten zuwendet, ist man einfach vulnerabel. Egal in welcher Hinsicht, ob sexuell, emotional, whatever. Und dafür brauche ich einfach die richtigen Space und dann passiert das schon mal, klar.
Okay.
Und das ist auch okay so.
Wie ist das, wenn ihr in der Session seid und irgendwann entwickelt sich ja auch eine Erregung oder es ist eine Erregung da, die sich ja dann irgendwann mal lösen oder erlösen muss, das heißt in Richtung Orgasmus geht. Was ist mit den Leuten, die dabei sind? Können die auch genauso orgiastisch mit einsteigen? Können die auch Sex haben? Können die masturbieren?
Ja, mit Konsens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen ist es mir immer sehr wichtig, den Space zu kennen, in den ich mich bewege. Ich muss auch sagen, ich gehe auf keiner Party so gerne feiern wie egal auf jeder Kinky Party, weil die Menschen da teilweise, ich wurde auf normalen Partys, also auf kleineren Kinky Partys, nicht irgendwelche, die so überlaufen durch Trends und 50 Shades of Grey sind. Ich musste es sagen.
Ja. Hast du aber auch gut vorbereitet.
Ja, ich habe gewartet. Das brannte mir auf die Zunge. Deswegen habe ich vorher noch gefragt, wann wir über Sex reden. Ich werde einfach auf normalen Partys viel mehr belästigt als dort, weil du einfach bewusst bist, das ist ein Safe Space. Wir sind hier, weil wir zu einer Untergruppe irgendwo gehören, zu einer Subkultur.
Ja.
Und wir wissen einfach, wie das ist, ne? Und wir wollen einfach eine tolle Zeit haben und uns toll fühlen und schön und einfach mal, ich will einfach nur tanzen und die anderen wollen gesehen werden. Einfach immer reden miteinander. Das ist so ein wichtiger Punkt.
Ist es schwierig, dafür Locations zu bekommen oder habt ihr da auch safe Locations?
Naja, ich mache ja keine Events, aber es gibt Clubs, es gibt auch unterschiedliche Bars, die vielleicht mal vermieten würden. So. Genau.
Okay.
Genau, sowas in die Richtung. Kinky Partys benutze ich tatsächlich einfach nur, um auszugehen für mich. Vielleicht auch eine kleine Nummer zu schieben. Ja, das kam in der Vergangenheit vor. Das ist auch einfach mal... Katze geht mal auf Jagd und fängt die kleine Maus, miau, miau. Schnurr. Und Playspaces sind für mich zum Spielen. Oder privat. Also ich differenziere das für mich, weil ich finde das ein bisschen schwierig, auf dem Kinky Space so wirklich zu spielen und mich dazu konzentrieren. Das wäre für mich zu viel Reize.
Ja.
Und ich würde, weil der Schmerz ist ja schon so intensiv und ich bin jetzt auch niemand, der gerade auf das Larifari-Zeug steht. Also, wer bis jetzt noch kein Schmunzeln auf dem Gesicht hatte bei unserem Podcast? Center Shocks.
Ja.
Die sind sehr sauer, die Kaugummis. Sauer macht lustig.
Ja.
Ich mag diesen gechillten, charmanten, humorvollen Vibe zwischen unseren tiefen, philosophischen Gedanken sehr.
Sind wir noch im Sex Talk?
Let's talk about sex, baby. Wo sind wir stehen geblieben?
Wir sind bei der Splittung Kinky Parties Playgrounds stehen geblieben, was für mich natürlich total Neuland ist, also nicht natürlich, einfach Neuland ist. Danke für den Support und für die Aufklärung.
Gerne. Dr. Stoner ist immer allzeit bereit.
Dr. Stoner. Aber ist doch schön, man kann sich doch...
So ein Latex-Arztkittel, weißt du?
Man kann sich doch der Welt entrückt so viele Namen geben, die irgendwie dann doch immer wieder passen.
Es gibt Dr. Sommer, es gibt Dr. Stoner.
Ja.
We're not the same. Ich bin die spicy Version.
Es ist auch nicht so, du gehst mit einem, nach einem solchen Abend, also du hattest vielleicht sogar Sex bei einer Kinky Party oder so.
Ja, passiert schon öfter. Mhm. Also es kommt auch drauf an, ne? Bin ich jetzt gerade in einem Commitment?
Genau. Mhm.
Oder habe ich irgendjemanden, mit dem ich gerade spiele? Oder den ich gerade einfach date oder ein Liebhaber?
Ja, das ist halt die Katze. Also es kommt ganz darauf an, wie du dich fühlst, wie die Stimmung ist. Es geht gar nicht jetzt wirklich explizit darum, dass du losgehst. Und könnte man auch anders organisieren.
Also ich habe immer gedacht, dass es ganz normales Single-Sein ist. Aber da ich mich letztens auch so ein bisschen mit Beziehungsstrukturen informiert habe, habe ich erfahren, dass das nicht monogames Leben ist. Ja, okay. Medusa und der Harem.
Nicht monogam. Hm.
Aber wir waren beim Sextalk.
Was sind deine Lieblingsspielarten? Ich gehe jetzt nicht mal von Playground aus. Du sagst ja, du switcht. Aber was ist so das, wo du vielleicht auch, du kannst ja aus dem Moment raus antworten. Das wird sich vielleicht morgen auch ändern. Aber was schwingt gerade so in dir, dass deine Lust jetzt...
Jetzt gerade?
Ja, aha.
Boah, scheiße, jetzt schon jetzt richtig Bock auf so eine richtig heftige Bondage-Suspension, aber so eine richtig eklige, die mich endlich mal zum Weinen bringt.
Mhm.
Ich glaube, das könnte ich heute gut vertragen.
Geht es bei Bondage auch letztendlich, also sucht man immer den Höhepunkt auch, den sexuellen Höhepunkt, oder ist es wirklich das Spiel?
Ich kann natürlich nur von mir reden. Ne?
Ja, ja, ich frage dich ja auch ganz explizit.
Und ich bin ja Masochistin, ich mag Schmerzen, ich liebe Schmerzen. Wenn ich gefesselt werde, brauche ich keinen Höhepunkt, weil der Schmerz an sich für mich irgendwo auf eine eigene Art und Weise eine andere Befriedigung ist. Sexuell, aber nicht.
Das ist ja schon sublimiert.
Es ist einfach dieses High-Sein, dieses... was der Körper aushält und dieses, du spürst den Körper ganz anders und jede einzelne Zelle, wie das Blut durch dir pumpt und diese Hände, diese Seile sind verlängerte Hände und sie schlingen sich mit einer Leidenschaft um dich herum, die deine Körpersprachen lesen wie eine Breitschrift. Das ist wunderschön, es ist eine Kunst.
Du kannst es natürlich nicht mit jedem und jeder machen, ne? Du begibst dich in...
Gerade für mich, ich meine Bondage sowieso nicht.
Mhm.
Aber auch, es gibt wenige Menschen, die ich wirklich wahrlich mich dominieren lasse.
Ja.
Gibt momentan zwei Leute.
Du hast, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, außer wir haben das Gespräch nicht provoziert, das war ihm einfach da. Ich glaube, du hast auch Bilder gezeigt von einer Bondage-Session, in der du Gedichte rezitiert.
Das war von Rumi.
Erzähl mal ganz kurz darüber, weil das war so outstanding, so special.
Oh, an der Stelle möchte ich aber auch die schuldige Satansbraut grüßen. Anna, ich liebe dich. Nein, das ist wunderbar. Die Frau, nee, die ist ganz, ganz toll. Die hat auch ziemlich faustig hinter den Ohren. Das ist so eine Frau. Ich habe auch so eine freche Seite in mir, wenn man die triggert, in diese Rolle, wo ich sage, ah, okay, du willst, dass ich auf die Knie gehe.
Dann?
Dann bring mich mal da so viel Spaß. Ich kann da echt ein Missstück sein.
Wie geht der oder diejenige damit um, wenn es in so einem...
Ja, es kommt drauf an. Die meisten enden an der Leine. Anna bringt mich zum Quieken.
Es gibt auch keine Gnade. Das ist ja nicht...
Was ist Gnade?
In der Form, wenn du... Wenn du
war ironisch gemeint.
Ah, okay. Wenn du zunächst renitent wirkst, renitent daherkommst, gibt es ja in der Form keine Gnade, dass jemand in eine gefärbte Rolle taucht oder in der Form, dass der dominante Part ja beigibt. Sagst du, ja, okay, dann ziehe ich halt nicht so fest heute, oder...
Ja, aber das macht keinen Spaß.
Macht beiden keinen Spaß.
Und das meine ich nicht. Jeder darf mich dominieren.
Mhm.
Weil die meisten enden bei mir an der Leine.
Okay. Das braucht einen Moment bei mir.
Ja, das Problem ist, dass manche ein bisschen zu selbstbewusst sind und nicht mit dem richtigen Ansatz rangehen, sondern einem, ich versuche gerade mein Ego aufzubauen.
Und du spürst natürlich deutlich. Und
genau, und ich spüre das. Ich bin einfach super sensibel. Ich merke das. Ob das jemand genau ernst meint oder ob er damit sein oder sie ihr Ego aufputschen will. Sorry, ich nehme mal die Lane, aber ich führe nicht, weil es macht doch keinen Spaß, wenn ich dich so schnell brechen kann. Mir machen die Menschen Spaß, bei denen ich diesen eigenen Beat spüre.
Wenn du damit nach außen gehst, was du ja tust, also du postest auch Bilder von Sessions, jetzt nicht von allen, also es ist jetzt nicht so, dass du so public bist mit dem und so.
Wie viel bekommst du dafür bei der Story mit? Weil ich weiß, du guckst ab und zu. Mhm,
genau so ist es, ab und zu mal. Hat aber auch den Hintergrund, dass ich dich jetzt auch öfter gesehen habe und wir so ein bisschen safe sind mit dem, dass wir auch miteinander arbeiten werden. Und weißt, ich habe auch nicht so einen Stalk-Moment, das ist... Ich bin eh nicht so krass im Netz. Also
ich auch nicht.
Ich so gar nicht.
Nein, ich bin ganz schüchtern. Ich bin wirklich manchmal schüchtern. Da kann ich richtig süß wirken. Die meisten von denen denken auch, dass ich süß bin. Glaub mir, dieser Podcast wird einigen echt die Illusion zerstören.
Wenn du von dir und deinen Facetten sprechen würdest, welche Temperamente sind bei dir dominant? Welche Temperamente sind bei dir sehr weit vorn? Weil du sagst, du bist auch manchmal schüchtern, aber oder gibt es einfach so ein Wechselspiel, also auch an einem Tag, dass du schüchtern in den Tag startest, also einfach auch mit dir bist, viel sensibler, viel empfindsamer, vielleicht gar nicht schüchtern. Das ist für mich so das Synonym für, ich bin sehr empfänglich für Stimmungen und Schwingungen und brauche Zeit, die zu verarbeiten.
Mhm.
Aber dann gibt's ja auch Medusa im vollen Paket, XXL.
Manchmal mehr, als man mag.
Wie nimmst du dich dabei wahr? Wenn es losgeht, wenn dieser Vulkan losgeht.
Ich denke mir die ganze Zeit, oh mein Gott, Medu, reiß dich zusammen, red nicht zu viel. Weil ich bin da so... Und ich bin so ein mitreißender Mensch. Und wenn ich so richtig auf Fahrt komme, gib mir niemals zu viel Kaffee.
Aber hat das nicht manchmal auch mit deinem Umfeld zu tun? Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung zur Produktion eines Hörbuches, wo du auch mit dieser Energie reinkamst.
Ja, genau.
Und es brauchte... Ich meine, wir waren zu 4, zu 5, wir waren schon mitten in der Arbeit, so im Flow. Es brauchte 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, dann warst du warst total gechillt.
Mhm.
Niemand, der zu mir zum Arbeiten kam, lag in dieser kurzen Phase breit auf der Couch und du chilltest und so. Nicht mal sorry dafür, es war einfach so ein Wohlfühl-Ankommen, dass ich dachte so, wow, die hat echt viele Facetten, die Frau.
Du bist echt toll, danke, das tut gerade echt gut, danke. Oh, das tut gut, ja. Shower me with love and attention. Nice.
Ja,
ich bemerke diesen Switch gar nicht bei mir. Ich mache das immer an der Art und Weise, wie ich mich anziehe, aus lustigerweise. Mhm. Ich habe einen unglaublich großen Kleiderschrank. So krass. Also darum fällt mir immer wieder auf, wie facettenreich ich bin. Ich habe voll die krassen Hippie-Kleidung, voll die krassen Gothic-Kleidung. Dann habe ich voll das krasse Armkleider und alles dabei. Mhm. Und so wie ich mich fühle, ziehe ich mich unbewusst an. Und wie meine Emotionen sind, ist komplett unabhängig davon. Das kommt dann auf die äußeren Faktoren an. Und wie gestresst ich bin. Und ich bin meistens ziemlich gestresst.
Wenn wir nochmal zum Sex kommen. Wie ist es da, wenn du in diesen Stimmungen bist? Weil du meinst, oder wir sind ja beide klar darüber, dass du sehr facettenreich bist, was ja auch Stimmungen betrifft. Mhm. Nicht Stimmungsschwankungen, aber du spürst sehr viel.
Ah, ich habe schon manchmal Stimmungsschwankungen. Schon.
Gab es da schon Situationen, dass du das abgebrochen hast oder dich einfach rausdelegiert hast oder diejenige rausdelegiert hast oder gefühlt hast, sorry, meine Stimmung ist gerade weg, weil...
Ja.
Mhm. Wie funktioniert das?
Boundary setting, Grenzen setzen, sagen, okay, stopp. Das habe ich bis jetzt einmal gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, stopp, ich möchte aus dieser Situation raus, ich fühle mich gerade nicht wohl und dann direkt danach kommuniziert, was mein Problem ist. Und das haben wir dann besprochen, haben kommuniziert und danach wurde das geändert.
Ziemlich unsexy, aber...
Ziemlich unsexy und simpel, aber das ist die gesündeste Art und Weise, wie man mit sowas umgeht. Das ist das Problem unserer Denkensart, in, egal in welchem Bereich, Politik, Sexualität, Heilung etc. pp. Wir denken zu sehr in Täter-Opfer-Strukturen, weiß ich meine. Und das führt nicht zu einem Ziel. Wir suchen halt immer dadurch halt immer so bedeutungsschwere Lösungen,
ja,
weißt du, aber manchmal ist einfach die Lösung super simpel. Und wir sind so daran gewöhnt, immer gestresst und nach etwas Großem zu suchen, was Heiligem, und uns daran festzuhalten. Aber was ist mit der Größe in uns? Was ist mit dem Licht, das in uns scheint, weißt du? Und dieses benutzen, uns für sich einzustehen und sagen, stopp, nein, ist ein mächtiges Wort. Können viele nicht.
Musstest du das lernen?
Heilige Scheiße, ich musste einiges lernen. Ich musste lernen, zu kommunizieren, Nähe zuzulassen.
Und da hat dir Sex unglaublich geholfen, also der Umgang, das Spiel mit dem Sex.
Ja, also, und es ist für mich immer noch ein sehr, sehr wichtiges Mittel, um mich auch auszudrücken. Mhm. Ist schwierig zu erklären, aber ja, ich identifiziere mich mit meiner Sexualität sehr, weil sie sehr kompromisslos ist. Also kompromisslos authentisch, weil ich mich auch sehr als Experimentalist sehe und meine Neugier da immer siegt.
Du nutzt deine Sexualität als Tool, dich zu heilen.
Ja?
Dich in Heilung zu bringen. Es bleibt sicher auch ein stetiger Prozess, special, wenn man den Background hat. Wie geht's dir mit den Dingen, die wirklich, wo du spürst, so, wow, das tut echt weh, wenn ich da reingehe? Also das kann ich selbst mit der heftigsten Bondage-Session nicht hinkriegen. Da ist irgendwas an tiefer Angst, dass irgendwas an tiefer Verlassenheit. Kannst du das hinbekommen mit dem Punkt der Selbstliebe, dass du dich auch wieder in den Fokus rückst und sagst, egal was da war oder was ist, ich habe mich, ich habe mein inneres Kind, ich kann mich kümmern, das Kind kann sich um mich kümmern, kann mir auch den Weg zeigen. Es ist ja auch vielleicht zum Geben und Nehmen.
Ja, allein sein und den Schmerz fühlen. Und glaub mir, ich habe das sehr, sehr oft gemacht und ich habe immer noch immer sehr, sehr Angst. Es gibt ja einige Lehren, die uns sagen, dass es bedarf, dass wir den Schmerz, die Aufmerksamkeit geben sollten, weil sie ja nicht umsonst da sind.
Das ist auch genauso.
Und dementsprechend kann es sich auflösen. Generell diese psychosomatische Wechselwirkung, ne? Wie manifestiert sich Traumata, Schmerz, Enttäuschung, Wut im Körper. Damit befasse ich mich auch gerade sehr, weil ich mit Endometriose zu kämpfen habe und es jetzt wieder da ist und ich mein Leben lang so schreckliche Schmerzen habe während der Regel. Und eines Tages kam mir der Gedankenblitz, was ist, wenn es vielleicht sexuelle Blockaden sind von Traumata, die ich noch nicht gelöst habe und will jetzt auch einen alternativen Weg ausprobieren.
Hast du dich mit Chakra-Arbeit mal?
Ja, auch mit Tantra und so. Und damit beschäftige ich mich gerade sehr, sehr viel.
Wie ist denn das mit deiner Orgasmusfähigkeit? Also du sprichst ja von den Sessions, du sprichst von den losgelösten Situationen. Es geht da nicht um Höhepunkt für dich. Spürst du da schon, dass es so eine Loslösung ist? Also dass es gar nicht um Orgasmus geht, weil es vielleicht schwierig ist?
Ja, schon. Das ist halt noch ganz viel, was ich für mich auflösen muss. Und deswegen auch dieses Tantrische. Wir sollten generell einfach viel offener darüber reden, wie viele Frauen einfach Orgasmusstörungen haben und wie krass das gerade auch ist und immer mehr rauskommt. Beispielsweise Endometriose, Das haben so viele Frauen und es wurde nie besprochen. Es wurde nie thematisiert. Auch das mit dem ADS. Immer dieses Diagnosenstellen nach männlichen Richtwerten. Das ist so ein großes Problem, weil dadurch leiden so viele weibliche, biologische Menschen. Ich hoffe, ich habe es politisch korrekt gesagt. Wenn nicht, dann fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Ich lerne noch, die wirklich physisch und damit auch psychisch kämpfen, ne? Weil Frau sein einfach unglaublich schwierig sein kann.
Also der Diskurs findet schon statt. Es wird viel über weibliche Lust gesprochen, debattiert, gepodcastet. Und vielleicht nehmen wir das hier in Berlin doch nochmal etwas anders wahr.
Ja, wir sind hier schon privilegiert, was Sexualität angeht. Ja, definitiv. Also was mir so Bekannte sonst erzählen, ich habe ja auch sehr, sehr viele Bekannte, ne, und Freunde, die außerhalb von Berlin wohnen. Holla die Waldfee. Nee, also Berlin, ja.
Genau. Aber dennoch speziell die Frauen betreffenden Themen, wie ich dich auch wahrgenommen habe, dass du über Menstruationstassen sprichst.
Leben verändert. Das Ding.
Fand ich selbst als Mann, also das Feministische in mir, hast du damit komplett aufgewühlt und angekratzt. Und ich dachte so, wow, ich kenne niemanden, der sich da so öffentlich, ohne den wirtschaftlichen Hintergrund, also das damals so eine...
Vor allem mit ungekämmten Haaren im Bett. Das ist großartig, so voll.
Ja, so Leute auch übrigens hier nebenbei Menstruationstassen, kann ich nur empfehlen.
Das war in meiner Vagina. Nee, aber ganz ehrlich, weißt du warum? Es ist so scheißegal, was die anderen denken. Das ist sowas Natürliches und wir müssen es normalisieren, darüber zu reden. Und ich benutze bewusst das Wort müssen, because wir sind mitten in einer Revolution.
Ja.
Das sind wir, in einer sexuellen Revolution, in einer Identitätsrevolution, in einer Selbstbestimmungsrevolution. Und das ist großartig und ich liebe, was gerade passiert. Also nicht, was politisch passiert, aber was unter den Menschen, was ich in meinem Kreis mitbekomme. Es ist so toll.
Wir sind auf jeden Fall in einem Change.
Also ja, und ein kollektives Heilen.
Und auch in einem revolutionären Change.
Total. Also
definitiv. Das
ist krass.
Unser Leben verändert sich gerade total, wie du sagst, krass. Also da finde ich jetzt auch gerade keine anderen Worte für. Ich
krieg grad Gänsehaut, ne? Wahnsinn.
Und sicher ist es so, dass man sagen kann, wir sind ja immer in Veränderung, aber wir spüren es jetzt deutlich.
Aber weißt du, ganz ehrlich, durch die Pandemie waren so viele Menschen gezwungen, sich mit sich auseinanderzusetzen, weil du nicht wegrennen konntest.
Danke, dass du sagst. Ich habe mir gerade auf die Lippen gebissen, weil ich dachte, das ist vielleicht schon wieder so inflationär, dass man darüber
Weißt du, warum ich das sage? Weil es bei mir selber so war. Ja. Deswegen traue ich mich, das zu sagen. Und es tut mir leid. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Nein, es tut mir nicht leid. Ich mache das eigentlich weg. So. Aber ich war einfach mit mir selber konfrontiert und mir so, scheiße. Ich kann nicht irgendwie mich mit in eine Bar setzen und mich ablenken von meinem Problem. Da saß ich. Guten Tag. Und das war gut. Der Virus war nicht gut. Aber es war gut, dass ich gezwungen war, auf meinen verdammten vier Buchstaben zu sitzen und zu sagen, so Medusa, was machen wir jetzt? So geht's nicht weiter. Weil wir rudern immer wieder weiter zurück und es geht nicht mehr so. Wir sind zu weit gekommen.
Also das, was du essentiell schon mitgenommen hast, ist, dich selbst auszuhalten, was früher vielleicht nicht möglich war.
Das hast du sehr schön gesagt.
Und darüber noch hinaus es auch zu feiern.
Ja, voll. Das ist so krass, wenn ich mir die Entwicklung von diesem Lockdown bis heute anschaue. Ich gehe so anders mit Stress um. Klar, stresst mich immer noch, aber ich funktioniere und ich kann mir Hilfe holen.
Mich würde es interessieren, wie Hörer, Hörerinnen das wahrnehmen. Vielleicht traut sich der eine oder andere darüber mal zu schreiben. Weil mir geht's auch so und ich habe gerade das Gefühl, dass wir in so einer Bubble sind, dass wir sagen so, yo, ist auch so. Aber ich glaube schon, dass es...
Ich habe mit einigen darüber schon geredet und die haben mir auch zugestimmt.
Wie du auch sagst, also die Revolution kommt auch von innen. Das ist.
Ich merke auch so ein kollektives Heilen, weil sich immer mehr Menschen mit Spiritualität befassen, mit ihren Dämonen und ihrer Kindheit und ihren Eltern. Und das ist so wunderschön. Der Weltfrieden beginnt...
Im Inneren.
Ja.
Bei sich selbst.
Noch näher als die Couch gerade in meinem Arsch.
Also selbstbestimmt, vielleicht müssen wir das jetzt einfach nochmal ein bisschen aufpuzzeln. Bedeutet ja nicht, dass man anarchistisch durch die Welt geht. Schon auch. Anarchie ist natürlich auch ein Punkt, aber man muss natürlich auch gewisse Kompromisse eingehen, um...
Natürlich.
In der Gesellschaft, ich mag dieses große Wort jetzt in dem Kontext nicht dringend, aber vielleicht im sozialen Umfeld auch klarzukommen, ohne mit Kanonen auf Spatzen zu schießen oder zu sagen so, okay, interessiert mich nicht.
Ich kann halt nicht mit meinen Slutty-Outfits in der Schule auftauchen. Werde ich mal bei der Zeugnisausgabe machen. Das werde ich voll machen. Ich werde die alle so fertig machen.
Man muss sich, glaube ich, einen Rahmen stecken, wenn man sich entscheidet oder es kommt ja zu einem ja, selbstbestimmt zu leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einen Rahmen hat, weil, also einfach
sagt, Space, okay, zu finden für sich, total.
Bis hier ist es okay, aber dann muss ich mich auch irgendwie anpassen. Ich muss mich dann doch einordnen, vielleicht nicht unter, aber einordnen.
Und das ist für mich halt mit der Kunst beispielsweise, ne? Da kann ich sehr authentisch sein. Ob es das Schreiben ist, ob es das Singen ist, ob es das Modeln ist, kreativ sein, Ausdruck. Es ist wie so eine Einordnung. Es ist so ein bisschen, als wäre ich eine Mutter von 16 Lingen oder so und ich muss irgendwie jede Facette so ein bisschen den Raum einteilen. Also nicht jeder braucht immer was, weißt du? Manche sind sehr pflegeleicht an manchen Tagen.
Ich hätte vielleicht noch zwei, drei Fragen, wenn du fein bist.
Give it to me, baby.
Wir sind ganz entspannt. Wir sind aus dem Sextalk relativ raus, aber wir können es immer wieder reinschwingen lassen.
Ich mag es, ausgefragt zu werden. Entdecke ich gerade für mich.
Gibt es einen Fetisch, was dich so richtig mitnimmt, wo du sagst, okay, da komme ich total an, da könnte ich sofort mitgehen. Du hast vom Vloggern erzählt.
Aber auch von der anderen Seite. Also wenn ich da so wirklich in Schmerztrance komme, das ist wirklich, das ist krass. Aha. Du bist so richtig high davon, das ist Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt krass, ja.
Das heißt, du bist auch voll mit Dopamin. Das ist ja der Punkt, dass du dann also high bist.
Danach bist du, also ich bin immer voll am Frieren, muss jetzt mal geknuddelt werden. Und
du brauchst das abholen, wie sagt man dazu? Das ist dann so dieses
Aftercare. Safe, sane, consensual, sagt man so gern. Für mich gehört das zu safe und sane dazu. Wenn ich jemanden an so ein Limit bringe, fange ich den Menschen irgendwie für mich auf und ich möchte auch aufgefangen werden. Und das ist wichtig.
Eine Frage, die einfach so im Raum steht, du kannst sie natürlich in deinem Space, wie du dich fühlst, wie es gerade der Moment hergibt, beantworten. Wenn ich dich frage, wofür brennst du so richtig?
Erinnerung schaffen. Ich finde, das ist ein sehr konkretes Ding, konkretes Beispiel, total, aber trotzdem sehr, sehr flexibel. Ob es eine kurze Affäre ist, ob es das Späti-Hopping mit den Freunden ist und dann durch die Straßen, ob es einfach nur eine schöne Badewanne ist, die wirklich gut tut, die verdammte Verspannung rauslässt. Einfach mit den besten Freundinnen RuPaul's Drag Race gucken oder sowas. Ein gutes Buch lesen, die ersten Sonnenstrahlen, dafür brenne ich. Das ist, womit ich mich im Leben halte.
Ich habe die nächste Frage schon mal in einer Folge zur Selbstliebe gefragt und das hat damals leicht zu Verwirrungen geführt. Da wäre die Frage, was du derzeit immer noch tust, obwohl du es schon lange ablegen wolltest.
Hey, wir haben ja gesagt, wir machen heute hier richtig Hardcore Real Talk. Sowas brenne ich auch für solche Momente, solche Gespräche. So geil. Oh. Also ich teile ja sehr viel und auch sehr transparent, aber das finde ich total krass gerade irgendwie. Das ist total schön irgendwie, weil das ist für mich gerade wieder selbstbestimmt. Ich nehme dem, was vermeintlich für andere etwas sehr, sehr Tragisches ist, die Gewichtung, indem ich es einfach Menschen teile, die ich gar nicht kenne.
So toll gesagt. Ja.
Und das macht für mich auch Selbstbestimmung aus. Es gibt nicht das eine selbstbestimmt. Wie definiere ich mich selbstbestimmt? Das ist so unterschiedlich, je nachdem unsere Geschichte.
Ich frage dich jetzt einfach nochmal,
ich kann's
aber dann haben wir es safe. Was tust du derzeit immer noch, obwohl du es schon lange ablegen wolltest?
Ich zweifle noch zu sehr, aber ich arbeite daran gerade sehr doll. Also an mir selber und meinen Entscheidungen.
Aber findest du nicht, dass Zweifel genauso dazugehören, um Dinge wirklich
in gewissen Maßen
gut strukturiert aufzutun und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich die Entscheidung dafür?
Ja, aber für mich ist Zweifel wirklich eine andere Nummer. Also es ist manchmal sehr, sehr schwer.
Geht nochmal in eine andere Richtung. Das sind dann die Selbstzweifel. So. Das ist, was dich eigentlich mehr zerstört, also im Moment zerstört.
Gerade dann, wenn ich vorankomme. Aber das wird auch gerade besser. Was ich noch tue, nicht so richtig. Ja, ich mich manchmal noch so ein bisschen gegen die Liebe wehren. Also auch von meinen Liebsten, dass ich die manchmal von mir wegdrücke oder meine Bedürfnisse nicht kommuniziere und schlucke und schlucke, schlucke, bis ich irgendwann platze.
Welche Bedürfnisse sind das so in etwa? Sind das emotionale?
Dass einfach mal jemand vorbeikommt und mir in den Arsch tretet und danach in den Arm nimmt.
Kannst du dich eigentlich schnell verlieben oder braucht es da irgendwie Zeit? Hast du da so ein bestimmtes Ding im Kopf oder gibt es da auch einen bestimmten Menschen, eine bestimmte Art von Menschen? Also
ich bin ein sapiosexueller Mensch. Also wenn man mich nicht im Kopf kriegt, dann kriegt man mich auch nicht im Schritt. Kannst antworten, kann sein.
Medusa, wir sind so relativ am für mich fast ungeliebten Ende, weil ich das sehr liebe, mit dir zu sprechen, sehr geschätzt habe.
Voll schön.
Meine Gäste haben zum Schluss immer noch das letzte Wort. Da geht's eigentlich nur nochmal darum, dass du vielleicht einen Impuls setzt oder einfach Bock hast, irgendwas zu sagen, was hier noch nicht anklang, was du in die Welt geben möchtest.
Oh.
Was wären deine Worte?
Also, was mir auf jeden Fall super wichtig ist zu erwähnen, egal wer das hört, du bist eine verdammte Granate. Und lass dir das, sag dir, lass ihn von nie jemand irgendwas anderes sagen. Und ganz ehrlich, nimm deine Unsicherheiten. Wenn es dir keine Angst bereiten würde, dann war irgendwo was falsch. Geh rein, trau dich, entdecke, riskiere, weine, lache, sieh auch eine Niederlage als Gewinn, weil wir gewinnen immer was. Erfahrung und Stärke und Weisheit, und das ist das Leben, und ob es Sinn oder Unsinn macht, das wissen wir nicht, das können wir für uns entscheiden, aber am Ende ist wichtig, dass wir glücklich sind und mit uns im Reinen sind. Niemand sollte sich von irgendjemanden einschränken lassen, egal in was, in der Art und Weise, wie du dich artikulierst, solange es respektvoll ist, wie du dich anziehst, du bist du und individuell, und deine True Colors sind so wunderschön.
Medusa Stoner. Was kann ich noch sagen? Vielen Dank, dass du da warst.
Es war mir eine Ehre.
Wir schicken es in die Welt hinaus, und ich wünsche dir viel Liebe, Glück, Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
Nächstes Mal vor der Kamera.
Im Playground. Mach's gut.
Ja, ich herz dich. Ich
Ciao.
Dich.
Katerfrühstück, eine unabhängige Produktion aus Berlin. Das Ganze heute mit Medusa Stoner, der Göttin der Nacht. Schön, dass sie da war. Schön, dass wir reden konnten. Vielen Dank an dich, Medusa. Vielen Dank an euch, ihr Lieben, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Was kann man dem noch hinzufügen? Lasst uns diese eine Stunde und etwa 30 Minuten doch nochmal ein bisschen sacken. Ich glaube, das bedarf jetzt eigentlich keiner großen Worte, noch irgendwie eine Outro zu setzen. Ich bin voller Liebe, ich bin voller Gefühl für die Zeit, die wir miteinander hatten, und freue mich natürlich umso mehr, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch einfach einen Daumen hoch da, abonniert Katerfrühstück oder schickt genau diesen Link einfach rum. Wenn ihr Lust habt zu spenden, würde mich das sehr freuen. Das könnt ihr über PayPal. Ihr findet die Links auch zu Medusa und zu der Möglichkeit zu spenden, um diesen Podcast in der Qualität weitermachen zu können. Katerfrühstück findet alle 2 Wochen statt. Jeweils sonntags ist der Release und so auch dann entsprechend wieder in 2 Wochen. Ich bin erstmal unterwegs. Ich habe schon angedroht, mit meinem kleinen Minivan fahre ich durch die Welt. Zunächst bin ich in Hamburg unterwegs, treffe da ein paar interessante Leute und hoffe, dass da auch tolle Interviews bei rauskommen für Katerfrühstück. Und was immer du oder ihr in der kommenden Zeit vorhabt, ich wünsche dir und euch und euren Liebsten alles Gute. Ciao.